willkommen zurück bei Hooked on Topic. Tom glaubt Nummer 27 und ich stimme ihm da komplett zu.
Du mir die Schuld direkt zuschiebst, falls es falsch ist.
Erneut hat Tom mir die Moderationszügel an die Hand gegeben und ich nutze es eiskalt aus, indem ich ihn direkt zwischen die Gleise werfe. So kennt man mich. So kennt man mich. Wir haben uns ein neues Thema ausgedacht und zwar habe ich mir überlegt, hey, wir sind gerade mal wieder in einer Phase, wo neue Monetarisierungsmethoden, also zumindest versuchen die Firmen neue Monetarisierungsmethoden zu etablieren in der Form von Lootboxen. Das funktioniert manchmal besser und oft auch weniger gut und da habe ich mich daran erinnert gefühlt, dass wir das Ganze vor ungefähr 10 Jahren, ein bisschen über 10 Jahren mittlerweile schon, bereits einmal durchgemacht haben, wo nämlich Entwickler versucht haben, ihre 60€ Vollpreisspiele neu zu monetarisieren, den Leerlauf, den es nach dem Release eines neuen Spiels und vor der vollen Produktion des nächsten Spiels, um diesen Leerlauf ein bisschen zu füllen. Und da kamen ein paar findige Leute auf die Idee, doch einen DLC zu entwickeln, genau. Einen sogenannten Downloadable Content.
Um nochmal allen aufzuklären, wofür das eigentlich steht.
Und zwar ist das Englisch für herunterladbarer Content.
Content, achso.
Das ist mittlerweile, in YouTube Deutschland ist das Teil des Vokabulars, lieber Tom.
HLI würden wir dann sagen.
I.
Klingt nicht so gut, ne?
Nee, das klingt nicht gut. Dann bleib ich lieber bei DLC.
DLC.
Das klingt wesentlich besser. Wir wollen einfach mal so ein bisschen die Historie durchgehen. Wir wollen mal besprechen, was sind eigentlich so die DLCs, die uns am meisten im Kopf geblieben sind. Sei es nun, weil sie so großartig und überraschend waren oder auch, weil sie richtig scheiße waren. Vielleicht aber auch einfach, weil sie uns enttäuscht haben oder weil sie uns überrascht haben. Einfach mal die Jahre durchgehen, ohne da jetzt einen großen Anspruch auf Chronologie oder Vollständigkeit zu haben. Ich zumindest habe es relativ durcheinander gemischt.
Bei mir ist auch alles sehr
geschrieben und auch in alle Richtungen. Also manche dieser Spiele, dieser DLCs mochte ich sehr gerne, von manchen war ich sehr enttäuscht. Manche habe ich selbst gar nicht gespielt, aber wo weiß, dass sie trotzdem noteworthy sind, habe sie deswegen mit aufgeschrieben. Da wird es, glaube ich, auch ein bisschen Überschneidung bei uns geben.
Es geht ja auch in alle Richtungen mit DLC, weil du ja zum einen so Sachen hast wie irgendwie Charakterfarben oder so halt hanebüchene Sachen wie eben die Pferderüstung, mit der es überhaupt mal angefangen hat, diese ganze Diskussion. Und dann ist ja aber auch das zum DLC geworden, was früher einfach die ganz normalen Erweiterungspacks waren. Also, dass du halt inhaltliche Fortsetzungen im Wesentlichen hast oder optionale Zusätze, die wirklich spielerische Relevanz haben. So. Und das sind in der Regel die, die mir auch wirklich am ehesten am Herzen liegen, bei den Sachen, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe für DLC, weil ich zwar jetzt auch nichts dagegen habe, wenn ein Kampfspiel irgendwie sagt, wie ein Injustice oder so, sie machen Season Passes und dann kommen während einer Season diverse Charaktere dazu, oder bei Street Fighter oder so. Solange das Hauptspiel inhaltlich stark genug war, finde ich, ist das eine total legitime Art und Weise, dieses Spiel weiterzuführen.
Ja.
Aber es sind jetzt nicht Sachen, die mir so krass im Kopf bleiben, wo ich sage, ach ja, stimmt, das war ja total großartig. Ich finde, das gehört dann irgendwie komplett zum Hauptspiel dazu.
Ja,
das
überrascht einen dann auch nicht. Also, es kann dann schon überraschen im Falle zum Beispiel der Turtles jetzt bei Injustice 2.
Genau.
Aber man weiß trotzdem, was man bekommt, nämlich neue Figuren. Wenn man jetzt irgendwie eine große neue Einzelspielerkampagne mit einer neuen Geschichte bekommt, gibt es sehr viel mehr Potenzial, noch einen zu überraschen mit ganz grundsätzlichen Ideen.
Gibt es da bei dir ein paar No-Gos? Was DLC angeht?
Ja, gibt's tatsächlich. Und das ist eigentlich ein sehr klassisches No-Go, das, das glaube ich, jeder so für sich entdeckt hat. Das halt, wenn ein richtiges Ende dahinter
versteckt ist. Ja, habe ich auch aufgeschrieben, ja.
Genau, da haben wir auch, glaube ich, einen ganz konkreten Titel im Kopf.
Ich habe immer zwei Titel im Wesentlichen.
Ah, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Aber das ist halt, da wird halt die optionale Natur des DLCs einfach falsch eingeschätzt.
Wobei, ich finde, genau das ist was total Schwieriges bei DLC, weil diese Balance, also zumindest bei storybasierten DLC, jetzt nicht bei Charakteren irgendwie von Kampfspielen oder Rennspielen oder sonst irgendwas, bei storybasierten DLC zwischen einerseits Relevanz zur Story, aber andererseits nicht Notwendigkeit zum Verständnis der Story. Weil ich habe auch ganz oft, und so geht es mir bei vielen der Mass Effect oder Dragon Age DLCs, diese kleineren, die so 5€ gekostet haben oder 10€, da finde ich einfach die Prämisse langweilig.
Ja.
Das sind dann so optionale Sachen, die sich total nach Nebenquests anfühlen und auch Nebenquests sind Und bei denen ich immer das Gefühl habe, okay, das hat schon einen Grund, dass die nicht in der Hauptstory drin sind.
Gerade Mass Effect ist eine unglaublich interessante Serie auf den DLC bezogen, weil...
Ja, was die Qualität angeht.
Oh, also so von der Qualität her, als auch was die als DLC verkauft haben, ja, bei welchen Spielen, ist einfach all over the fucking place. Also du siehst auch keinerlei irgendwie Entwicklung. Du siehst nicht so, ah, okay, sie haben bei gut angefangen, wurden schlechter. Nee, sie haben einen guten Release und dann einen richtig schlechten, dann wieder einen richtig guten und dann einen okayen. Das habe ich mir nochmal detaillierter notiert für ein bisschen später. Ich wollte am Anfang zumindest einmal kurz den Ursprung erwähnt haben, den du auch gerade schon mal erwähnt hast, des modernen DLCs, ist tatsächlich die Horse Armor. Ist jetzt nicht der erste DLC, den es so wirklich gab. Also auf der Dreamcast gab es ja schon hier und da herunterladbare Inhalte, aber das erste Mal, dass ich das auch wirklich konkret als, naja, als
Bedrohung.
Inhalts, ja, nicht als Bedrohung, sondern als Inhaltsform wahrgenommen habe, war auf der Xbox, der originalen Xbox. Da gab es nämlich so sowas wie Halo 2 Map-Packs.
Ja, ja.
In den allermeisten Fällen war das kostenlos. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass es irgendwelche DLCs für Knights of the Old Republic gab.
Es gibt einen, ja, ja. Es gibt in der Xbox One-Version ja so einen Punkt mit DLC,
ja,
der halt nicht funktioniert.
Aber weißt du, was das ist oder war?
Es war irgendeine, ich glaube so, war es nicht sogar irgendeine Quest-Erweiterung oder sowas? 100% sicher bin ich mir auch nicht.
Also selbst gesehen oder gespielt habe ich es nie. Aber teilweise, oder größtenteils waren die damals noch kostenlos, einfach so, hey, weil die halt Xbox Live noch etablieren wollten. Aber bei Microsoft selbst haben sie dann Geld gekostet. Also wie sowas, die Map-Packs bei Halo 2.
Ja, also genau, DLC, in dem Wort DLC ist ja gar nicht beinhaltet, dass das was kosten muss.
Nee.
Wenn man danach geht, der Begriff DLC ist mir erst wirklich seit so dieser Oblivion Horse Armor geläufig. Davor waren es halt einfach Patches oder halt kostenlose Updates.
Genau.
Also gerade als jemand, der viel auf dem PC gespielt hat, war das was, ja, was total Übliches, was viele Leute weinen dem ja hinterher, ne, dass du für einen Unreal Tournament oder sowas halt einfach mehr Maps bekommen hast.
Mhm.
Nicht nur aus der Mod-Community, sondern auch von den offiziellen Entwicklern. Und die haben gar nichts extra gekostet.
Lustigerweise sind wir da ja auch in vielen Fällen wieder angekommen.
Ja, zumindest teilweise.
Hat sich ja so Kreis, also bei sowas wie Titanfall 2 hat ja sowohl Maps als auch Modi bekommen. Da wird es auch immer mehr hingehen, denke ich mal. Battlefront 2 ist doch auch kostenlos alles, was an Maps kommt, glaube ich.
Ja, genau. Ich glaube, das war ja das große Ding.
Genau.
Dort hat nur leider nicht so viel gebracht,
yep,
nach den Lootboxen. Was ich so interessant finde an der ganzen Sache, ist, dass diese Pferderüstung ja zu diesem stellvertretenden Icon geworden ist für DLC, so. Dabei steht es ja nur für eine Art von DLC, die in meinen Augen, die ich gar nicht mehr groß wahrnehme, die aber die ganze Zeit da ist.
Mhm.
Also zu ganz vielen Spielen, bei denen man es gar nicht glauben würde, gibt es diese Art von DLC. Monster Hunter World,
mhm,
gibt es diese Art von DLC. Da kannst du dir irgendwie, es gibt zwar auch kostenlose irgendwie Frisuren oder so ein Zeug, aber da gibt es auch so kleine Updates, wo du, was weiß ich, ein paar mehr Individualisierungsmöglichkeiten Emotes bekommst.
Ja.
Die kosten dann halt 2-3 Euro. Für Persona 5 gibt es eine ganze Wagenladung an Kostümen, die man sich kaufen kann, von denen du im Idealfall wahrscheinlich gar nichts mitbekommst. Aber sie sind halt da, weil es gibt immer Leute, die sich so ein Zeug holen.
Heutzutage ist man das halt, also es gibt halt so viel davon und vor allen Dingen auch ganz viele andere Beispiele. Aber das war ja wirklich 2006 eines der ersten Beispiele für, ach, das ist DLC. Ich habe mir gerade nochmal ein Interview durchgelesen mit einem der Verantwortlichen von Bethesda damals und die meinten halt auch, ja, wir hatten halt keine Ahnung, was ist DLC, was wollen die Leute bezahlen, wollen die mehr als 2 Euro für irgendwas bezahlen? Es hat ja 2 Euro gekostet, dieses Horse Armor Pack. Und keiner wusste so wirklich, was sie tun, wie die Working Pipelines sind. Und er sagte halt, sowas wie die Horse Armor, da ist er schon sorry für, sorry but not sorry, hat er gesagt. Weil andererseits haben sie dadurch verstanden, wie viel was wert ist, konnten dafür ihre Work Pipelines bauen, sowas wie Shivering Isles dann später zu machen.
Mhm.
Was ja tatsächlich das gleiche Spiel war und ein sehr gutes Beispiel für einen DLC
Shivering
ist,
Isles ist mega beliebt.
Der halt einfach ein klassisches Add-on eigentlich wäre, wenn es kein DLC wäre. Aber damals, als die Horse Armor erschien, da gab es halt so ein bisschen was für Cameo zum Beispiel auf der 360, gab es so eine Weihnachtskleidung oder so.
Mhm.
Aber das war so das erste, dieses richtig große Spiel, was total gehypt war, wo jetzt gesagt wurde, hey, hier gibt es jetzt ein neues Item, was ihr jetzt aber in echt kaufen müsst. Und das war einfach was Neues damals. Und deswegen hat das so alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil da natürlich die Befürchtung war, okay, das ist DLC. Und das ist das, was jetzt jedes Spiel machen will. Nur das.
Es hat auch Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil es sich halt verkauft hat, wie bescheuert.
Ja.
Also das war ja mega erfolgreich, sonst hätten wir ja dann nicht diese ganze Welle gehabt von so Sachen, wo dann eben auch, und das ist wieder so ein No-Go, dieser On-Disc-DLC,
ja.
Den finde ich auch immer ganz furchtbar, dass dafür war Capcom mal eine Zeit lang
scheint auch ein bekannt. Also scheint auch ein Relikt alter Zeiten zu sein.
Habe ich auch das Gefühl, ja. Dass das so ein bisschen weg ist. Zwischendurch gab es mal so Sachen wie diesen Online-Pass, das gibt es auch in der Form nicht mehr. Season-Pass ist jetzt halt das Ding, wo also, du...
Online-Pass und DLCs haben eine ganz interessante Entwicklung gemeinsam gemacht. Weil irgendwann
spannend, wie die Publisher versucht haben, so in alle Richtungen zu gehen. Mhm. Wir sind halt jetzt gerade bei Lootboxen.
Genau.
Aber in 5 Jahren sind wir schon wieder ganz woanders.
Vielleicht könnte ich da mal kurz ein ganz konkretes Beispiel, ein erstes geben, wo du gerade diese, diese Online-Passes erwähnt hast. Weil die waren ja einfach dafür da, um den Gebrauchtmarkt zu schwächen. Das ist ja im Endeffekt auch das, wofür heute die Games-as-a-Service-Dienste da sind, damit du das Spiel behältst und weiter da rein investierst. Und damals wurde sich gedacht, okay, wie schaffen wir es, dass die Spieler ihre Spiele nicht weiterverkaufen, damit wir stattdessen neue Copies verkaufen können. Wir machen den Online-Modus exklusiv für Leute, die einen Code eingeben, der in Verpackung drin ist, war die eine Idee. Und alle anderen müssen dann irgendwie 10 Euro dafür bezahlen. Oder wir bieten DLC an, der exklusiv für Leute da ist, der sich dieses Spiel neu kauft und alle anderen müssen dann dafür bezahlen. Und eines der absurdesten Beispiele dafür ist, und das habe ich auch damals gespielt und das hat mich sehr verwirrt, ist The Saboteur. Ich weiß nicht, ob du bei deiner Recherche ebenfalls darauf getroffen bist.
Nee, ich hätte jetzt gedacht, du nennst Batman, aber Saboteur ist auch interessant.
Oh, bei Batman weiß ich halt gar nicht, was bei du
Batman
meinst.
Batman war es Catwoman.
Richtig, das auch nicht. Aber das war auch ein. Weil Catwoman ist wirklich so ein Ding, das ist Teil des Spiels, wird dann rausgeschnitten und das Spiel ist nicht mehr vollständig dadurch. So schlimm war es bei Saboteur nicht, das ist nämlich auf einer ganz anderen Ebene scheiße. Auch bei The Saboteur war nämlich der DLC, der hieß, habe ich den, The Midnight Show. Aber hast du eine Ahnung, weißt du, woraus der bestand?
Aus dem Prostituierten?
Richtig, es gab nämlich so Kabarettclubs oder Nachtclubs, wo halt also zumindest Tänzerinnen unterwegs waren, oben ohne. Und im Hauptspiel hatten die hatten noch nicht mal BHs an, die hatten einfach so Aufkleber auf den Nippeln. Ja, da waren genau, also wenn man es runterbricht, die Texturen hatten leicht andere Farbe, als es Nippel hatten. und für diesen Midnight Show DLC, 5 Euro hätte der einzelne gekostet, haben sie halt Nippel bekommen. Und du hast auch irgendeinen VIP-Room freigeschaltet da drin. Und die Leute, die es halt neu gekauft haben, hatten diesen Code. Was dazu führte, ist, dass es diesen ganz komischen DLC gab für alle Leute, die es gebraucht kauften, wo sie 5 Euro dafür bezahlen sollten, dass sie Nippel in diesem einen Establishment sehen. Was einen wahnsinnig... Also versuch das mal heute zu bringen. In so einem großen Open-World-Spiel. Ja, ist ein bezahlter Nackpatch.
Und demnächst auch in Tomb Raider.
Also das zeigt halt aber auch, wie die Videospielindustrie sich verändert hat, weil das könntest du natürlich, also bei sowas wie Sengoku Basara oder sowas, natürlich, da würde es immer noch gehen, wenn du irgendwie sagen würdest, nee,
Sengoku
jetzt
Basara
noch nackter.
Ist was anderes.
Oh, das ist was anderes.
Du denkst an Senran Kagura.
Aber auch bei Sengoku Basara würde es wahrscheinlich gehen.
Ja, ich weiß nicht.
Tatsächlich Senran, wie heißt das? Senran
Kagura.
Kagura, das meinte ich tatsächlich. da könnte es das schon noch geben, so noch nackter sind sie jetzt alle. Hm. Aber wenn jetzt heutzutage EA versuchen würde, in einem ihrer neuen AAA-Open-World-Action-Spiele, sagt, ach übrigens, ihr könnt die Frauen nackt machen für 5 Euro.
Hammerhart. Am besten bei sowas ganz Ernsten. So Mirror's Edge.
Und in Saboteur bist du im Zweiten Weltkrieg unterwegs und versuchst, die Nazis zu befreien. Und übrigens, Nippel. Also, das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel, um zu sehen, wie sehr sich die Videospielindustrie in 8, 7 Jahren verändert hat tatsächlich. Zum Guten, wie ich finde.
Ja, also in der Hinsicht auf jeden Fall auch, dass diese Online-Passes halt eine Geschichte sind.
Ja.
Weil das ist total, also heute gibt es natürlich immer noch so Sachen, du hast ja Games as a Service genannt, wenn man irgendwie Destiny spielt oder so, versuchen sie einen schon, dich daran zu binden. Mhm. Aber du kannst trotzdem die Disc nehmen und sie jemand anderen verkaufen und der hat dann nicht weniger Spiel gekauft.
Nun. Oder? Schon? Doch, also jetzt muss ich direkt zu Destiny kurz kommen, weil du es erwähnst. Also doch, das ist ja das Schöne bei Destiny gewesen. Bei Destiny war es ja so, dass durch die, was sie ja jetzt bei Destiny 2 wiederholt haben, versehentlich, war ein Mistake, haben sie ja gesagt, schon wieder, dass sie die DLCs herausbringen und dadurch die Playlists in diesen Wochen, es gibt ja mal eine Mission pro Woche, die besonders...
Achso, weil dann Inhalte gesperrt werden oder was?
Nicht, also im Grunde werden sie nicht gesperrt, aber du hast halt einmal pro Woche hast du eine bestimmte Mission, die dir besonders gut Inhalte bringt. Und sie tun halt in die diese Rotation die neuen Missionen mit rein. Das heißt, vorher konntest du jede Woche diese Mission spielen, um diese Rewards zu bekommen. Wenn du dann aber den DLC nicht kaufst, kannst du plötzlich diese wöchentlichen Belohnungen nicht mehr abholen, weil du ausgeschlossen bist. Du hast also weniger, als du tatsächlich vorher hattest.
Ja, gut, das stimmt dann natürlich, dass man, also bei Destiny ist man ja sowieso angehalten, immer auf den aktuellsten Stand zu bleiben. Aber es ist trotzdem noch was anderes, als wenn du jetzt einen World of Warcraft hast, wo du es an einen Account bindest und das kannst du nicht so einfach weggeben, während der Account, den du bei Destiny hast, einfach dein PlayStation oder Xbox-Account ist. Also da geht's halt nicht weiter. Aber ja, das sind natürlich so Sachen. Naja. Ich habe bei Destiny 2 irgendwie das Gefühl, das ist schon wieder weg irgendwie.
Ja, also kein anderes. Also Destiny 2 ist halt einfach, kam halt raus und kam gut an und ist dann, hat dann die krassesten Sturzflug erlebt. Und dann war der erste DLC sehr enttäuschend. Und das ist halt, ich habe mir tatsächlich The Dark Below von Destiny aufgeschrieben als einer der schlechtesten Beispiele für DLC. Mhm. Weil das ist nicht nur ein schlechtes Beispiel für DLC, sondern hat auch das erste Mal, also Destiny ist herausgekommen und ich war schon schockiert davon, was Destiny war.
Aber dann kam vor allem, was es nicht war.
Was es nicht war. Ja. Aber dann kam halt der erste DLC. Und da steckten ja wahnsinnige Hoffnungen von allen, auch von Fans drin. Und so, oh, okay. Und in diesem DLC, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, waren 3 Story-Missionen in alten Gegenden auf dem Mond und auf der Erde, die insgesamt 1 Stunde gedauert haben. Mhm. 2 Strikes, eine davon exklusiv für PlayStation 3 und PlayStation 4. 3 Multiplayer-Maps und ein Raid. Und das hat 20 Euro gekostet. Es gab keine neuen Gegenden, es gab keine neuen Gegner, es gab keine neuen Cutscenes, es war alles einfach dann Voice-Over, wurde es präsentiert. Vielleicht war da irgendwo eine Kamerafahrt drin versteckt. Aber das war einfach alles Recycling in alten Gebieten, wo dann irgendwie mal ein neuer Raum aufgemacht wurde, irgendwo auf der Erde oder auf dem Mond. Und da wurde 20 Euro für verlangt. Das haben sie dann nochmal wiederholt mit dem zweiten, mit House of Wolves. Und dann war natürlich Taken King das neue Ding. Und jetzt haben sie wieder mit Curse of Osiris für Destiny 2 zwar nicht ganz das Desaster eines Dark Below wiederholt, aber halt trotzdem sehr Leute ratlos zurückgelassen, weil da zu wenig drin ist, als dass man da wirklich viel von hat. Und deswegen kein sehr gutes Beispiel für DLC.
Ist irgendwie total faszinierend, finde ich, was für ein Riesending das vorher war und wie es dann, zu was es dann wurde und trotzdem noch erfolgreich war. Aber wenn man sich wirklich jetzt zum Vergleich, und den Vergleich ziehen ja gerade sehr viele Leute, Monster Hunter World ansieht, was mit einem deutlich geringeren Budget so viel mehr in ein Hauptspiel presst und auch irgendwie diesen Games-as-a-Service-Gedanken so ein bisschen hat, weil es ist ja schon ein Spiel, zu dem du immer wieder zurückkommst und das Mechaniken hat, die darauf ausgelegt sind, dass man immer wieder zurückkommt.
Ja, und du bekommst halt regelmäßig Event-Missionen, die für eine bestimmte Zeit dann erhältlich sind. Ne?
Aber du hast so viel mehr, wie würde man Agency ins Deutsche übersetzen, so viel mehr Entscheidungsfreiheit.
Agenten
ja. weiß nicht, da erscheint mir das schon im grundlegenden Design besser ausgelegt, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Definitiv.
Lass doch mal zu der ganzen BioWare-Nummer kommen, weil bei den DLCs von BioWare, haben wir ja vorhin schon angeschnitten, kann man in alle Richtungen gehen, weil es da Sachen gibt wie Mass Effect 2, wo ich mir Lair of the Shadowbroker speziell aufgeschrieben habe, weil das finde ich einer der coolsten DLCs ist. Der ist zum einen optional, man braucht ihn nicht, um die Hauptstory zu verstehen, aber er bereichert die Hauptstory. Und das ist eine Balance, die ist total schwierig zu finden und der ist auch ziemlich spektakulär, kommt auch noch dazu. Und da hatte ich wirklich meine Freude dran.
Der macht genau das, was du gerade am Anfang beschrieben hast. Genau. Ne? So schwierig ist, das ist nicht nötig.
Genau.
Aber gibt's schon, also wenn du Mass Effect 3 dann spielst und das nicht gespielt hast, hast du eine kleine Lücke, die nicht wirklich schlimm ist, aber du hast eine kleine Lücke auf Lyra bezogen. Aber du musst es nicht unbedingt spielen, aber wenn du spielst, bekommst du eine neue Information, die eher so ein bisschen als Epilog dienen.
Genau, und das ist nicht irrelevant, was so die andere Kehrseite ist.
Aber es ist auch nicht zu relevant.
Ja, genau das ist nämlich bei Mass Effect 3, weil da gibt es so Sachen wie den Leviathan-DLC.
Goddammit!
Den finde ich an und für sich super.
Super.
Aber da habe ich mir halt gedacht, wenn das im Hauptspiel drin gewesen wäre, hätte mir das Hauptspiel besser gefallen.
Alter, ich habe da wirklich vorgesagt, das ändert so viel.
Ja.
Das ändert, also gemeinsam mit dem Extended Cut, was nochmal eine ganz andere Geschichte ist.
Ja.
Aber wenn ich mir den Extended Cut zusammen mit Leviathan dann vorstelle, das dann erstmal spiele, dann klar ist vielleicht das Storytelling immer noch nicht ganz so gut, ne? Und dass es jetzt wirklich so 3 Entscheidungen sind, ist nicht ganz so gut. Aber diese kompletten Fragezeichen, die dir bei der Geschichte zurückgeblieben sind, die werden einfach aufgeklärt. Und zwar auch gut aufgeklärt. Das ist eine gute Geschichte, die dir erzählt wird. Spannende Hintergründe, die dir erzählt werden.
Ja.
Also wahnsinnig. Ich war gleichzeitig enttäuscht und begeistert.
Vor allem, was ich so auch so cool finde bei Leviathan, ist, dass es Foreshadowing für das gibt in Mass Effect 1. in Planetenbeschreibungen und sowas. Und sowas mag ich immer total, wenn man so sieht, ah, okay, da wurde schon mal so in die Richtung gedacht. Und wenn man das jetzt damals schon hätte zusammenpuzzeln können, was für ein cooles Gefühl das gewesen sein muss. Dani hat ja im letzten Jahr Mass Effect die Reihe nochmal gespielt und hat dann Mass Effect 3 gespielt mit halt allen DLCs. Und meinte dann auch, das hat eine viel, viel bessere, vollständigere Erfahrung jetzt gewesen, als die Enttäuschung, die Mass Effect 3 beim Release war. Wobei ich so ein DLC wie Citadel eigentlich ganz okay finde, weil das hat wirklich eher diesen Epilog-Charakter. Das ist nochmal so ein schönes Zusammenkommen, viel gut Ding. Aber es ist jetzt gar nicht zwingend notwendig für die Geschichte an.
Da habe ich halt, das habe ich mal mit vielen Fragezeichen aufgeschrieben, weil ich weiß, das ist womöglich der beliebteste DLC für Mass Effect. Ich habe den nie gespielt. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, ich war tatsächlich einfach enttäuscht von Mass Effect und habe mir so gedacht, ich habe es jetzt, ist jetzt erledigt für mich.
Das letzte Mass Effect 3, was ich gespielt habe, war der Leviathan DLC.
Ja, bei mir glaube ich dann auch tatsächlich. Aber wollte ich eigentlich mal nachholen, aber irgendwann war es dann zu spät, dass mir, ja, aber dann werden sie ja bestimmt jetzt die HD-Collection rausbringen.
Stimmt, das war ja mal so ein Ding.
Ja, das haben sie einfach nicht gemacht. Ich verstehe nicht, wieso, weil ich will so gerne Mass Effect einfach nochmal spielen.
Da gibt es echt keinen Grund für, ne?
Da gibt es wirklich keinen Grund, das nicht zu machen von EA. Und jetzt haben sie ja sowieso erstmal 4 Jahre Pause mit Mass Effect. Das heißt, da
garantiert, wenn dann das nächste Mass Effect ansteht, nach seiner langen Pause.
Ja, ich dachte, das wäre auch schon bei Andromeda so selbstverständlich, dass man das als Werbung nutzt, um deswegen, das fand ich echt seltsam. Übrigens bei Mass Effect 3 gibt es ebenfalls noch ein Beispiel für zu relevant, nämlich der Launch-DLC From Ashes, wo einfach mal das interessanteste Squad-Mitglied der gesamten Reihe versteckt war, nämlich mit Jarvik, dem Proteaner, wie du sagst. Das war einfach der interessanteste Charakter, jetzt mal gar nicht mehr vom Writing her, da war der auch echt gut, aber es war einfach ein fucking Proteaner. Das ist die gesamte Geschichte dreht sich um diese Rätsel, um dieses rätselhafte Volk, von dem du nie was siehst, und dann lebt einer von denen und du musst 10 Euro hat er zum Release gekostet.
Ich gar nicht im Kopf habe, ob der so gut war im Spiel selbst.
Also ich habe das damit gespielt und ich fand den super. Als
ich hab's wirklich nicht mehr so richtig in Erinnerung.
Er war halt so ein, also er hat mir halt, ich hatte halt einen anderen Eindruck von den Proteanern vorher. Also erst durch ihn habe ich die Proteaner mal richtig klein kennengelernt. Weil klar, vorher hast du sie ja auch nie persönlich kennengelernt. Und ich bin einfach immer noch angepisst, dass sie so ein, also weißt du, wenn die das irgendwie mit Said wie in Mass Effect 2 machen oder so, ja, meinetwegen. Aber doch nicht den fucking Proteaner, Tom.
Ja, da denke ich mir, das ist bei mir wahrscheinlich eher so ein grundsätzliches Ding, wo ich glaube, dass die Proteaner wesentlich faszinierender sind, je mysteriöser sie noch sind. Und der war halt, soweit ich zumindest in Erinnerung habe, und da kann ich mich schon wieder ein bisschen täuschen, weil das ist ja schon eine Weile her, so ein sehr arroganter, von oben herab Typ, der einfach einen sich verhalten hat wie ein Space Elf. Und da wäre es mir, glaube ich, lieber gewesen, ihn nicht kennengelernt zu haben.
Okay. Aber vielleicht ist das unabhängig von der Qualität, es hat diesen Charakter von, was in dieser Zeit auch der Fall war, rausgeschnitten. Im Gegensatz zu heute, wo DLCs. Du merkst, okay, jetzt ist das Spiel fertig, jetzt machen wir einen schon vorher ausgeplanten Upgrade. Wirkt es hier so mit Leviathan, aber auch mit From Ashes, dass hier was fertig war und wo dann gesagt wurde, mal gucken, was wir jetzt rausnehmen können, um das extra zu bezahlen. Genau. Ich habe mir halt damals die Collector's Edition gekauft, da war das bei. Aber bei Mass Effect 2 zum Beispiel war es noch, da gab es ja Said, der war zum Release einfach kostenlos. Also der war einfach kostenlos erhältlich. Was halt viel, viel besser ist. Es gab noch einen Charakter bei Mass Effect 2, ich habe ihn aufgeschrieben, Kazumi, den hatte ich komplett vergessen. Kazumi, genau. Habe ich mir nicht mehr daran erinnert, bis ich gerade gelesen habe, weil das ist auch ein blöder DLC gewesen. Der wurde halt 3 Monate nach Release, hast du halt neues Squadmate bekommen. Das ist, ich habe das Spiel jetzt 2-mal durchgespielt. Wofür soll ich jetzt ein neues Squadmate brauchen?
Das ist ein bisschen komisch. Ja. Hat Dani aber neulich auch dann gespielt und die mag sie sehr gern. Dann ist
das cool. Also, genau, so im Nachhinein wenn man ist das Spiel cool, mit ihr erleben kann,
ist halt, ist das vielleicht cool. Ist das ja der Gedanke gewesen, wie das Spiel wird, ich weiß nicht. Weil du kannst ja auch von dem Hauptcast nie alle so sehr mitnehmen, wie du es vielleicht möchtest.
Ja.
Bei BioWare gibt es ja bei der anderen Reihe, nämlich bei Dragon Age, auch noch viele dieser Mini-DLCs, die ich jetzt nicht so spannend finde. Aber zumindest bei Dragon Age Origins gab es noch den ganz großen DLC, nämlich Dragon Age Awakening. Und den fand ich großartig.
Das habe ich nie gespielt. Ich habe nur das Hauptspiel gespielt. Das war auch quasi ein Add-on, oder?
Das war ein klassisches Add-on im Wesentlichen, wo du noch mal 20 Stunden für gebraucht hast oder sowas. Und das hat
deswegen habe ich auch nicht gespielt. Ich erinnere mich, weil ich schon 80 Stunden mit Dragon Age verwandt.
Genau, das Spielhauptspiel dauert schon lange genug. Aber das hat halt wirklich dann die Story noch mal fortgesetzt, beziehungsweise einfach eine neue Story begonnen, weil Dragon Age Origins ist ja sehr rund in seiner Erzählung gewesen und hat den Architekten eingeführt und das ist im gesamten Dragon Age Kosmos, finde ich, immer noch der faszinierendste Antagonist, den sie bisher so hatten. Und da bin ich ihnen auch immer noch sauer, dass sie den dann einfach gedroppt haben. Mhm. Also danach wird er halt nicht mehr groß erwähnt, außer in irgendeinem ganz hintersten Lore mal, weil der so eine Relevanz hatte für die Geschichte, ne? Ein redender, intelligenter Darkspawn, die du vorher nur als diese wilden, zombieartigen Viecher kanntest. Aber an und für sich war das als DLC super, super cool. Und da fand ich ein bisschen schade, dass es das dann weder für Dragon Age 2 noch für Dragon Age Inquisition gab.
Da gab es ja nicht diese große, aber ich habe halt sehr Positives über den DLC zu Dragon Age 3 gehört.
Ja, die sollen gut sein.
Auch
da wieder, Dani ist große BioWare-Spielerin. Und sie hat auch die gespielt, und ich glaube sogar alle. Es sind, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig viele bei Inquisition. Und sie mag die zu großen Teilen auch sehr gern. Vor allem der letzte ist ja wirklich noch mal so ein Ding, wo man eigentlich schon wieder sagen würde, das ist
relevant. Ja, da scheint es wieder
relevant.
Da scheint es ganz interessant, ein Setup zu geben für irgendeinen vierten Teil von dem, was ich gehört habe.
Genau, naja, am Ende. Ach nee, jetzt muss ich spoilern.
Ja, ich habe 3 nie durchgespielt, deswegen das will ich vielleicht irgendwann mal nachholen, wer weiß.
Ja, durchspielen nicht wirklich, aber guck dir mal die Story an.
Ja.
Weil ich finde, das, was das storytechnisch macht, ist schon ganz interessant und dann hört's auf.
Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung für Videospiele.
Ja, leider sehr oft.
Ich hatte mir noch mal, nur um das mal mit Mass Effect zu Ende zu führen, weil wir es eh schon alles fast erwähnt haben, beim ersten Teil gab es 2 DLCs, Pinnacle Station war so ein komisches Trials-Ding, das weiß ich. Es gab zuerst einen DLC, der war echt ziemlich cool, der auch so ein bisschen Epilog-Charakter hatte, der hieß, wie hieß denn der nochmal, Bring Down the Sky, aber dann gab es auch noch Pinnacle Station, was ein von einem anderen Studio entwickeltes Trials-Ding war. So, warum? Ein paar Kämpfe in Mass Effect 1. Cool, da habe ich ja Spaß dran.
War Bring Down the Sky
das mit diesen Batterians?
Ja, genau. Da gibt es ja Callbacks zu in den späteren Mass Effects, was ich ganz witzig finde.
Ich glaube sogar in 3. Ja, ich weiß, was du meinst. Und dann in Mass Effect 2, was ich super interessant immer noch finde, ist dieser, wo sie sich gedacht haben, oh man, Fahrzeuge, komm, machen wir als DLC. Und dann haben sie einfach so einen ganz weirden, einzelnen DLC, der auch kostenlos ist, wenn du dich da bei diesem Online-Service angemeldet hast, wo du dann Firewalker, wo du 4 oder 5 Missionen mit diesem komischen Panzerding rumfährst, der, dass ich also es war halt keine aktive Scheiße wie der Mako in Mass Effect 1, aber hat auch keiner große Story-Kontext bekommen, sondern du bist dann halt mit dem Ding über 5 Planeten gefahren, dann war das vorbei. Das war so, das wirkte so, als ob sie keine Ahnung hatten, was sie machen sollen. Panzer? Also Mass Effect DLC ist eine wahnsinnig seltsame Geschichte und was mich immer noch ärgert und genau deswegen habe ich es auch bis heute noch nicht nochmal gespielt, weil ich würde es auf dem PC nochmal spielen wollen, natürlich. Wenn ich dann, würde ich auch die besten Versionen spielen und diese DLCs werden nicht günstig angeboten. Es gibt sogar eine offiziell verkaufte Trilogie von EA und da sind die DLCs nicht drin. Also das kam irgendwie 3 Jahre nach Release von Mass Effect 3 raus und da packen sie die DLCs nicht rein und die kosten alle noch Originalpreis. Genau.
Und zwar auch in Punkten. Du musst dir BioWare-Punkte holen.
Das ist kompletter Schwachsinn.
Das ist wirklich Schwachsinn.
Also ich frage mich da, ob irgendwie EA und BioWare versehentlich nicht die Rechte an ihrem eigenen DLC besitzen. Ich verstehe nicht, wieso sie das einfach nicht günstiger machen.
Ich glaube, das hat so eine geringe Relevanz inzwischen, dass da sich keiner mehr drum kümmert. Aber es ist ein bisschen komisch, weil zu Dragon Age 1 gibt es eine Version mit allem.
Mhm. Genau, die habe ich damals gekauft.
Zu Dragon Age 2 nicht mehr. Mhm. Da musst du es dir einzeln holen. Zu Dragon Age 3 gibt es wieder eine mit allem Kram. Bei Mass Effect 1, da weiß ich es gar nicht. Und ich glaube, bei 2 und 3 gibt es das nicht.
Bei Mass Effect Andromeda gibt es auch eine mit allem Kram. Hauptsache,
ob das Spiel
hat. Ach ja.
Die hatten eigentlich einen interessanten Setup für DLC.
Das wäre so lustig, wenn sie einfach jetzt eine Gold-Edition verkaufen, ist einfach das Spiel. Alles enthalten.
Naja, wobei, es wurde ja ziemlich viel gepatcht, ne? Also
ja, alle Patches enthalten, die Gold-Edition. Almost Goaty Edition.
Alle Animationen.
Die haben bei Giant Bomb Worst Game of the Year gewonnen. Vielleicht die Voti-Edition können sie rausbringen.
Worst Game of the
Year? Ja, die haben es sehr einfach auch. Sie hatten nicht nur Disappointing, sondern auch Worst Game of the Year. Die haben es gar
nicht. Das ist hart übertrieben.
Also Brad
in Mass Effect
verachtet dieses Spiel hart.
Finde ich, steckt ja immer noch viel gutes Spiel drin.
Ich finde es persönlich auch übertrieben, aber er hat persönlich sich angegriffen von gefühlt. Aber ja, ich fand es auch, es war im Disappointing-Kategorie passender. Ob es dann unbedingt vor Bubsy Worst Game of the Year gewinnen musste, ist eine andere Geschichte. Aber es war schön, sich diese Rede anzuhören von ihm.
Ja, ist dann wahrscheinlich eine Ladung Leidenschaft mit drin.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat ihm damals 2 von 5 Sternen gegeben und sagte, das war einer der größeren Fehler seiner Karriere, dass er dem nicht 1 Stern gegeben hat.
Also
er
ist mein Gott.
Richtig entsetzt gewesen. So.
Ich finde. Wollen wir mal von BioWare wegkommen oder hast du da noch was?
Ich guck mal, für BioWare habe ich nichts.
eine Spielereihe, die finde ich auch größtenteils sehr gute DLCs hervorgebracht hat, ist die Souls-Reihe. Mhm. Die beim ersten Teil mit Tories of the Abyss ein DLC haben, bei dem man zwar auch so sagen kann, das fühlt sich ein bisschen an, als ob es im Hauptspiel mit drin sein sollte, aber finde ich, muss es gar nicht, weil das Hauptspiel sehr vollständig wirkt. Und diese alternative Timeline von dem einen Gebiet, die man da erlebt, finde ich, hat auch, also funktioniert als DLC einfach ganz gut. Mhm. Bei Souls ist es ja immer so, egal was wo steckt, irgendwie hat es immer Relevanz für die Geschichte. Ja. So. Also, aber ich weiß nicht, da fällt mir diese Balance zu beurteilen noch mal schwerer aus. Also relevanter Story und optionaler Story und.
Also, weil die Story hier alle so im Hintergrund ist, obwohl sie natürlich sehr, sehr ausgefüllt ist und sowas, bin ich da bei Dark Souls so komplett in Ordnung mit dem, was sie machen. Ja, weil ich so denke, ja, ist dann zwar schön, wenn du mehr über Artorias erfährst, aber wenn nicht, ist jetzt auch kein Beinbruch. Genau. Das Interessante da ist bei mir, ich habe es ja auch nie ohne den DLC gespielt. Also, ich habe das ja erst gespielt, als das rauskam, wie du auch. Und deswegen gehört das für mich einfach, ich kann mir ein Dark Souls ohne fucking Artorias sehr schwer vorstellen. Das stimmt. Tatsächlich. Wenn ich mir überlege, würde jetzt was einfach, fehlen. Artorias ist nicht Teil von Dark Souls, das würde komisch wirken. Aber den habe ich mir auch aufgeschrieben als einer der besten DLCs, gemeinsam mit Old Hunters, wozu du ja auch noch kommst.
Und natürlich mussten From Software ein DLC-Problem einführen, das, glaube ich, original keine andere Firma hat. Nämlich, wie starte ich den DLC überhaupt?
So dumm. Also das ist auch wirklich, also da ist es einfach, da habe ich das auch das Gefühl, sie haben einfach gesagt, ey, wir sind die Firma, die weirde Scheiße macht, lass mal möglichst weirde Scheiße machen. Und das auch nicht, also dass das nirgendwo steht, wenn du das Spiel kaufst oder so, ist mega lächerlich.
Weil im Hauptspiel integriert ist das ja durchaus, ne, normal, weil ins Painting kommst du ja auch nicht anders rein, außer durch so eine obskure Sache, auf die man alleine nur sehr schwer kommt oder halt durch Zufall drauf stößt. Aber genau, für den DLC, halt, nachdem du durchgespielt hast und dir erstmal denkst, kriege ich nicht mal eine Nachricht.
Das ist einfach so ein random NPC, random Gegner in eine andere Gegend stellen und der droppt dann, also das kommt mir schon nicht drauf klar, ne? Ja. Das ist crazy.
Aber der DLC an für sich ist super.
Ja.
Hat,
leider Gottes ein großes Waldgebiet. Ihr wisst ja, in Souls-Spielen und Soulsborne-Spielen, ich mag große, runde Gebiete nicht.
Das stimmt.
Leider Gottes ein Gebiet das davon, aber es ist eine persönliche.
Genau, aber danach wird es ja deutlich besser und es hat ein paar der coolsten Bosse der gesamten Serie.
Ja.
Mit Tories of the Abyss. Sogar den coolsten Boss?
Wann soll ich die eigentlich mit Tom angehen? Hör mal.
Oh, das ist eine gute Frage.
Ich weiß, das habe ich noch gar nicht überlegt. Das soll ich eigentlich mal dann, wenn sollte vor ich da Glenn. Langsam. Ja, also das auf jeden Fall. Aber jetzt
nach
nicht.
Sif.
Den haben wir schon.
Obwohl, nee. Ach, stimmt, den habt ihr ja schon.
Ja.
Eigentlich ist ja sogar andersrum geiler.
Ja, aber den haben wir schon.
Ja.
Okay, überlegen wir uns später.
Ja. Ist gar nicht so einfach. Jedenfalls bei der Soul-Serie ist dann auch so, bei Dark Souls 2 gab es ja gleich drei DLCs, nämlich die Lost Crown-Serie, die alle ein sehr hohes Niveau haben. Ich glaube, den Iron King mochte ich da am wenigsten, obwohl ich den inzwischen mit Perspektive auch ein bisschen
Iron
mehr
King
mag.
Iron King ist der, wo du die Statuen, also nicht die Statuen, aber diese Idole zerstören musst, oder? Mit den besonderen Items.
Ganz am Ende, ja.
Nee, wo überall im Level, also bei einem dieser drei sind überall im Level irgendwie
kann
insgesamt
sein,
10 so Frauen.
Ist auf jeden Fall der Feuerturm.
Ja, genau. Da musst du so Gegenstände reinstecken und dann hören die auf.
Mit dem Fume Knight.
Ja. Ach, der war auch, der Artorias. Also das, auch, ich kam mir auch sehr schwer mittlerweile, weil ich habe es dann erst richtig durchgespielt mit dem DLC dann ein bisschen später. Und ich kann mir Dark Souls 2 ohne den Fume Knight sehr schwer vorstellen, weil das ist wirklich ein phänomenaler Bosskampf.
Dark Souls 2 gewinnt wahrscheinlich von allen Souls-Titeln auch am meisten durch die DLCs, weil die halt sehr viel besser designt sind als die meisten normalen Gebiete in Souls, in Dark Souls 2 so.
Ich habe tatsächlich letztes Jahr, Ende letzten Jahres, hat Epic Name Bro, einer der größten Dark Souls-Spieler der Welt, das erste Mal die DLCs gespielt in Dark Souls 2 und ist halt durch dieses, wie heißt das? Sunken Kick? Sunken Crown?
Sunken, genau.
Wie heißt die DLC genau? Weißt du das? Sunken? The Sunken King einfach?
Ist egal. Crown of the Sunken King.
Okay.
Crown of the Ivory King und Crown of the Iron King. Ich glaube, so heißen die alle.
Also die mit Sunken meine ich, wo am Ende der Drache wartet, ne? Da kommst du in das Gebiet rein, das waren diese ganzen Aufzüge quasi, die, wo du diese Säulen schlagen musst und dann fahren die hoch runter. Und er hat nicht verstanden, dass er die Säulen schlagen kann. Er hat versucht, damit zu interagieren, ist nicht geschafft und ist dann durch das Level gerannt, ohne zu verstehen, dass er die Dinger hoch und runter fahren kann. So stundenlang hat die Leute halt absolut wahnsinnig gemacht. Also das war sehr, sehr interessant.
Das kann in Souls-Spielen aber auch immer sehr leicht passieren.
Absolut, also ich mache ihm da auch gar keinen Vorwurf, aber es war halt einfach sehr schön, im Jahre 2017 das erste Mal diesen mega alten Content spielen zu sehen und dann diese neue Erfahrung zu machen.
Ich liebe den Drachen am Ende von Sunken King. Ich finde den super cool.
Ich habe da ganz schön negative Erfahrungen, was nicht an dem Boss liegt, sondern daran, dass ich zu diesem Zeitpunkt irgendeine Waffe hatte, die so wenig Haltbarkeit hatte, dass ich, dass die während des Kampfes mit dem Drachen
kaputt ging
und ich keine andere Waffe hatte, die
kein Repair Powder
war gegen den. Auch nicht, nee. Und deswegen war ich ja so ein bisschen stuck und hätte farmen müssen, da hatte ich keinen Bock drauf und dann habe ich es irgendwie ein Jahr später erst gemacht. Deswegen habe ich so negative Erfahrungen an denen, aber da kann der nichts für.
Die haben allerdings alle eine Schwäche, diese DLCs, nämlich ihre Multiplayer-Bosse. Die finde ich alle ein bisschen scheiße. Das gibt in jedem.
Ach so, dieses Challenge.
Genau, es gibt in jedem Ding einmal so ein Challenge-Ding. Das Schlimmste davon ist das eine, was ich auch nicht durchgespielt habe, ist im Ivory King, wo du durch so ein Schneegebiet läufst und da kommen diese Pferdegegner drauf zu und die finde ich einfach zum Kotzen.
Das ist doch einfach ganz großes, weil
oder,
du
nicht
sehen kannst,
die
oder?
Die Tiger oder so sind das. Es sind so, ja, es sind so ganz fiese Viecher und am Ende kommt dann noch ein Boss und zu diesem, ich glaube, ich habe es nicht mal zu diesem Boss geschafft, weil ich mir irgendwann dachte, nee, das frustriert mich gerade zu sehr. Und dann ist es auch nur ein recycelter Boss, weil all diese optionalen Dinger waren keine guten Bosse. Also eines ist halt der Smelter-Demon in Blau.
Ich erinnere mich auch bei entweder bei Sunken oder Iron haben sie einfach drei so normale NPCs reingestellt und die dich einfach totgepammelt haben. Wenn du, und du sagst halt, du hast halt nicht gewusst, ich persönlich, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste nicht, dass es hier besonders schwierige Challenge-Räume gibt.
Genau.
Und ich dachte, das ist der normale Weg und habe mich da durchgelitten. Und dann komme ich halt in diesen Bossraum rein und denke mir so, was? Und dann habe ich gegoogelt und dann, oh, ich soll hier gar nicht hin, okay.
Ja, wobei sowohl bei Ivory als auch bei Sunken, die nicht als problematisch abgespeichert habe, aber bei Ivory King ist es wirklich so an die Spitze getrieben, wo ich dann wirklich sagen musste, nee, das mache ich jetzt nicht mehr.
Ivory habe ich selbst nie gespielt. Ich habe mir das aber dann auch nochmal angeguckt letztes Jahr und gesagt, dieser Endboss, wo du irgendwie so fällst ganz lang,
wo du dir die Leute Ivory, dazu rekrutieren
kannst. Das ist wirklich super cool. Also das sah auch sehr, sehr cool aus.
Ja. Haben generell ein paar optisch schöne Momente.
Das war Dark Souls 2 und dann kam natürlich Old Hunters von Bloodborne, wo wir, glaube ich, uns beide einig sind, dass das also der beste DLC der Soulsborne-Reihe ist und womöglich der beste DLC aller Zeiten, oder?
Gott, besser DLC aller Zeiten ist jetzt
ein großes
Statement.
Ich meine, er ist oben dabei. Also ich würde jetzt nicht einen benennen wollen.
Auf jeden Fall.
Aber er ist, also wenn ich darüber reden würde, was der beste DLC aller Zeiten ist, würde ich immer zumindest über Old Hunters reden wollen.
Ich glaube, ich finde ihn auch besser als Sartorius. Ist aber auch, also generell hat die Souls-Serie da ein relativ hohes Niveau, weil ich finde auch bei Dark Souls 3 The Ring City richtig gut, während ich, wie ist denn der erste?
Painted World auf of War Ariadne die aus dem ersten Teil?
Ariadne ist erster Teil, Ariandel ist zweiter. Dritter Teil.
Genau. Ariadne fand ich auch nicht cool.
Der war sehr bla, hatte also einen sehr
gut,
coolen,
aber,
sehr an und für sich coolen letzten Boss, bei dem ich der Meinung bin, da haben sie es einfach übertrieben.
I love it.
Aber kann ich total verstehen, dass man das super geil findet, weil der Moment ist einfach ziemlich gut. Du bist ja voll drauf reingefallen.
Ja,
ich so aber sehr. Auch. Aber,
das war halt die beste, also es wirkt fast so, als ob das Hauptspiel für mich gebaut wurde, damit ich diesen Moment haben kann. Damit das war so ein 40 Stunden lang aufgebauter Mittelfinger, weißt du?
Ja, ja, ein Gacha.
Und dann goofed. Genau, und das liebe ich halt an Dark Souls grundsätzlich. Das hat mir bis dahin ein bisschen gefehlt in Dark Souls 3 und dann kommen die so, ha, fuck you! Hast du immer eine große Schnauze haben müssen, ne? Fick dich!
Das fand ich super. Genau. Aber The Ring City fand ich dann wieder richtig,
richtig cool. Richtig schöne Undead Burg. Ein anderes Burggebiet. Ich erinnere mich immer, wenn es verwinkelte Schloss-Burggegenden sind, fühle ich mich immer an Undead Burg erinnert und das ist einfach sowieso
das Beste. Man kann ja im Original Dark Souls, finde ich, auch durchaus das Argument machen, dass die Undead Burg das am rundesten designte
auf jeden Fall.
Gebiet ist vom gesamten Spiel.
Gibt es nicht auch so Interview? Also ich habe das so im Kopf von mir, dass auch gesagt wurde, das ist halt das, wo also das Proto-Gebiet gewesen. Hier wurde quasi
Irgendwas klingelt da.
Wurde halt so alles reingesteckt und hier gucken wir, was wir machen wollen und okay, jetzt wissen wir es und daraus können wir das. Und also genauso wirkt es auch einfach. Es wirkt wirklich wie so ein, wenn du jemandem erklären willst, was Dark Souls ist, erkennt sich nichts besser als die Undead Burg. Das ist auch so.
Naja, und weil es sich genau eben auch überall widerspiegelt, weil, also es geht ja zurück auf Demon's Souls mit Boletaria. Da hat es ja eigentlich angefangen. Und dann aber später auch mit der High Wall of Lothric oder sowas. In Dark Souls 2 gibt es bestimmt auch irgendwas.
Ich würde tatsächlich eher das Undead Settlement hat mich sehr stark daran erinnert, im Hauptspiel von Dark Souls 3, zusammen mit der Lothric.
Von der Struktur meinst du, ne?
Genau, natürlich optisch eher an Bloodborne, aber von der Struktur her war das auch so, hier verwinkelte Dorf-Stadtgegend. Burg heißt ja, habe ich auch erst letztens nochmal dediziert herausgefunden, ist ja auch quasi Stadt auf, eine Mittelalter-Burgstadt. Deswegen heißt sie nicht in Deutschland auch irgendwie Untote Stadt oder Untotenstadt? Oh, oder
keine
so?
Ahnung.
Ich glaube, es heißt irgendwie Hohe und Untere Untotenstadt oder so im Deutschen. Allgemein, ich habe ja letztens den Deut, der Ceaseless Discharge heißt im Deutschen, glaube ich, Entladungsdämon oder sowas. Also die deutsche, wie zum Teufel übersetzt man Ceaseless Discharge? Die haben da irgendwo Dämon reingepackt und Dämon der Entladung oder irgendwie sowas Komisches.
Ja, Ceaseless Discharge ist aber ein komischer Name.
Ich liebe ihn.
Mir der Übersetzer
leid. Das klingt halt nicht wie ein Name für ein Wesen, sondern einfach wie
eine Fähigkeit.
Das, oder das passiert halt, wenn du versehentlich in Strom in Kabel ja. fasst oder so. Naja.
Ja, aber generell sind wir uns da ja scheinbar einig, dass die Soulsborne-Spiele da mit ganz gutem Beispiel vorangehen insgesamt. Und ich glaube, die waren auch immer preislich sehr fair.
Aber hat Old Hunters nicht 20 € gekostet? Oder vielleicht sogar 15?
Ich glaube 20.
Ja, also das ist halt, weiß nicht, 8, 9, 10 Stunden Spiel. Vielleicht übertreibe ich es jetzt ein bisschen.
Nee, ich glaube, es kommt. Ja, bei Souls ist es schwer zu sagen. Manche Leute brauchen halt so sehr viel länger.
Ich habe 4 Stunden am letzten Boss gehängt. Ich glaube, 8 Stunden kommt aber bei mir allein deswegen schon hin. Ja. Das muss ich mir auch gerade nochmal klar machen, dass Child of Kos hieß, glaube ich, das letzte. Nee, Orphan of Kos. Dass Lady Maria. Dass die einfach DLC-Bosse sind und die sind
fucking gut.
Also das sind mit die besten Bosse, die in der ganzen Reihe. Das
ist der schlechteste Boss mit Lothric.
Lothric ist das, welcher von den beiden ist das? Der
brennende Cleric Beast. Den habe ich ja bis heute nicht besiegt. Ich finde den einfach richtig scheiße.
Den habe ich tatsächlich.
Also ich finde ja Ludwig auch beschissen, also zumindest seine erste Phase. Seine zweite Phase finde ich mega geil.
Ja.
Und dieser Twist mit dem Sword finde ich auch großartig, aber rein vom Schwierigkeitsgrad her und vom Boss-Design. Und bei Lothric finde ich, das ist so das, was viele andere Spiele machen, weißt du, wo sie so sagen, du hast hier einen Boss und dann kommt der später noch 2-3 Mal mit einem anderen Skin.
Bei Lothric war es auch so, dass ich mir jemanden von der Community dazu beschworen habe. Ich weiß noch, wie ich auf Twitter gesagt habe, hey, also und das ist halt für mich ein Zeichen, weil bei Orphan of Kos hatte ich nie das Gefühl, ich beschwöre jetzt gleich einen. Genau. Weil da habe ich von Anfang gemerkt, holy shit,
ist der schwierig. Das ist genau die Art Kampf, wo du sofort merkst, das ist mega schwer, aber ich komme voran. Aber ich weiß, wie es geht. Ich erkenne, was mein Fehler war. So ging es mir bei German auch, der mit dem ich zumindest am Anfang auch Probleme hatte und dann aber gemerkt habe, hey, nee, ich muss mich hier so ein bisschen drauf anpassen und dann funktioniert das und das sind immer die besten Boss-Momente für mich und dann gibt es ja aber ab und zu mal Bosse in dieser Serie. Die Serie ist ja nicht fehlbar, nicht unfehlbar, so rum.
Übrigens, die Serie ist nicht fehlbar.
Wo du ab und zu mal denkst, ist das so fair?
Ja.
Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass bestimmte Spieler zumindest immer besonders hohen Schwierigkeitsgrad mit sehr gut gleichsetzen. Und das stimmt halt einfach nicht unbedingt.
Also ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob das viele machen, aber es ist halt
es gibt auf jeden Fall
eine Common Misconception, wie wir das in NRW nennen.
Ein paar Leute.
Warte ganz kurz, ich wollte mal ganz kurz die Aufnahme stoppen, weil ich glaube, die Serie ist fertig.
Ach so, ja, genau. Oh, Vorsicht. Nicht, dass du stürzt. Nee.
Deswegen habe ich gerade so komisch zum Monitor geguckt, weil das Finale liegt und deswegen hat es so übelst geblitzt und alles.
Ach so. Und läuft sie noch?
Nee, ist vorbei.
Okay. Dann schließe ich hier nachher mal alles an und guck mal, ob das mit dem Livestream dann geht. Mal sehen, ob wir nachher auch Matches hinbekommen bei dem Online-System.
Ja, sonst müssen wir halt so ein bisschen spielen. Also, wenn wir das Spiel ist halt ein bisschen blöd, weil du ziehst mich dann mehr als
hier zu. Dann mach ich halt wieder Dojo. Mach mal halt wieder Dojo.
Ja. So.
Genau. Wir können ja mal von Souls weiterkommen zu, finde ich, einer anderen Firma, die das zumindest bis vor einer Weile noch ebenfalls sehr, sehr gut gemacht hat mit den DLCs.
Ja.
Nämlich Rockstar.
Ich wusste, ja, aber das war
gleicher Gedanke. GTA 4 hatten mit The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony 2 sehr ausführliche Story-DLCs.
Phänomenal.
Die in Sachen Missionsdesign das Hauptspiel übertroffen haben, meiner Meinung nach. Und auch mit sehr verrückten Charakteren angefangen haben und vor allem auch zusammen mit der Geschichte des Hauptteils ja an einer Stelle diese heilige Dreifaltigkeit hatten, dass Richtig. Die alle zusammenkommen.
Ja, stimmt.
Das hat alles Sinn gemacht insgesamt. Und die Charaktere aus den DLCs kamen bereits in der Hauptstory vor. Du wusstest nur noch nicht, dass sie dann später mal eine größere Relevanz haben.
Oh, ich meine, davor habe ich Respekt. Das und Mass Effect. Also GTA 4 samt DLCs und Mass Effect plus DLCs sind so die beiden Sachen, die ich seit Jahren nochmal spielen will, weil ich mich halt auch da genau dran erinnere, wie sehr ich die Geschichte von GTA 4 geliebt habe und wie sehr ich die beiden DLCs geliebt habe. Und ich erinnere mich original an nichts mehr. Ich weiß doch, dass man irgendwann in GTA 4 zwischen zwei Leuten entscheidet, die mit denen man Buddy war. Und von den DLCs, ich weiß noch, es gab eine Mechanik bei The Lost and Damned, wo man irgendwie in der Reihe fahren musste mit anderen. Ja,
Formation fahren.
Das weiß ich noch. Und ich weiß, dass man einmal den Penis von Gay Tony sieht, glaube ich.
Ja.
Das weiß ich natürlich auch noch, das merke ich mir.
Full Frontal Nudity.
Für meine Liste. Aber ansonsten, fällt mir wirklich fast nichts mehr zu diesen Spielen ein. Deswegen habe ich eigentlich echt hart Bock, die nochmal zu spielen. Aber man hat ja keine Zeit.
Ja, ist schwierig. Das sind auch lange Spiele.
Also gerade die DLCs allein gehen 7 bis 8 Stunden. Ich habe nochmal nachgeguckt. Und das war halt auch zu einem Zeitpunkt, wann kam denn GTA 4 raus? 2008?
Genau.
Das war nicht, also da gab es noch nicht.
2009 und 10 waren die jeweils, glaube ich.
Da gab es noch nicht so mega viele große DLCs. Also es gab schon sowas wie Shivering Isles und so. Das
naja, also nicht. Im Wesentlichen haben Rockstar damit auch so ein bisschen ein Zeichen gesetzt, wie das eben auch geht. Ja. Weil Rockstar ist natürlich auch die Nummer, die haben halt Budget bis zum geht nicht mehr. Mhm. Deswegen sind die einfach produziert wie sonst nichts.
Ja.
Aber da hat man halt gesehen, oh, genau so ein DLC, das ist cool, das ist cooler DLC.
Ja.
Wo quasi das Wort DLC einen besseren Ruf gewonnen hat. Durch solche Sachen. Was sie dann, finde ich, auch fortgesetzt haben, 2011 war es dann, glaube ich, weil 2010 kam es raus, Red Dead Redemption. Mhm. 2011 kam, glaube ich, Undead Nightmare raus. Das finde ich super.
Ich auch. Ich bin so persönlich so ein bisschen überlegen, ob mir die Herangehensweise von GTA 4 oder die von Red Dead Redemption besser gefällt, weil ich würde, also wenn ich mir jetzt überlege, dass ich irgendwie einen 8-Stunden-Story-DLC mit dem Sohn von John Marston irgendwie erlebt hätte oder sonst irgendjemanden, der in seiner Umgebung unterwegs war, oder halt vielleicht sogar jetzt die Sequel-Idee. Ich glaube, wenn ich sie als DLC erlebt hätte, ne, hier hast du die Charaktere, die du gesehen hast, so ein bisschen als Prequel, in der gleichen Gegend vielleicht unterwegs, da wäre, das hätte ich auch nochmal ziemlich cool gefunden. Mhm. Undead Nightmare ist halt wirklich ein phänomenales DLC, das halt nichts zu dem Hauptplot wiedergibt, aber dafür dir ganz viel Neues bietet. Genau. Also das sind zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen und ich weiß selbst noch nicht so genau, welche mir besser gefällt.
Ja, am coolsten wäre natürlich beides so.
Das ist das Schöne. Wir müssen uns auch keine Sorgen darum machen, weil wir einfach nichts mehr jetzt bekommen.
Ja, das
also,
stimmt.
Das ist einfach gar keine Sorgen. Wir machen
Red Dead Redemption wird rauskommen, wird seine Story haben und danach kommen nur noch Online-Patches.
Richtig. Es gab gerade so einen Leak da. Also setzt euch hin, es gibt einen Battle-Royale-Mode. Das ist überraschend. Also, ich hätte gedacht, das
wäre noch in einem normalen Podcast rum.
Ja, ja. aber GTA 5 ist da ja auch ein wunderbares Beispiel für, weil da gab es dann ja keine Singleplayer-DLCs mehr für. Die waren aber geplant und wurden dann ja umgearbeitet den Multiplayer. Und es kam jetzt ja gerade erst vor 1-2 Monaten oder so ein riesiger Multiplayer-DLC raus, ein kostenloser, der dann natürlich nicht wirklich kostenlos ist, weil um den wirklich vernünftig spielen zu können, brauchst du Ingame-Währung, die musst du dir in Farmen schon stundenlanger Farmarbeit verdienen oder halt so kaufen. Und dann hast du halt wirklich so eine richtig epische Ansammlung von Missionen, die eine Geschichte erzählen. Mhm. Und mit richtigen Cutscenes und so. Und ich bin mega angepisst, dass ich es nicht erleben werde. Weil ich will es mir irgendwie nicht auf YouTube angucken, weil ich mir irgendwie denke, nee, ich will das selbst spielen. Aber ich will nicht in diesen motherfucking Online-Modus rein, weil das versuche ich alle 6 Monate mal und dann übergebe ich mich die nächsten 6 Monate kontinuierlich, weil ich von dieser Infrastruktur träume. Und dann versuche ich nochmal, dann ist das ein ewiger Kreislauf. Und da gibt's ja genau diesen DLC, der jetzt rauskam, aber auch sowas wie diese Alien-Invasion, die ja offensichtlich mal in Form von geleakten Dateien als einzelner Singleplayer-DLC geplant war. Mann, wie cool das hätte sein können, wenn ich mir vorstelle, wie Trevor gegen Aliens kämpft. Ja. Das klingt amazing. Aber stattdessen ist das halt irgendein Modi in einem Online-Spiel jetzt geworden.
Das ist, also durch diese Entscheidung ist es mir an mir halt auch total vorbeigegangen.
Ja.
Weil GTA Online ist, ne, wissen wir ja alles, dieses Riesending, mega erfolgreich, gibt ganz viele Leute, die das spielen, aber zumindest kein Schwein in unserem Kosmos und ich habe auch das Gefühl, im Spielejournalismus allgemein redet darüber.
Es gibt auch
das passiert immer.
Die GameStar hat es ganz gut gemacht.
Ja?
Die GameStar hat vor 2 oder 3 Monaten tatsächlich ein Review gemacht vom Online-Modus. Ein neues. Okay. Also wo sie komplett über, okay, so funktioniert es jetzt, das ist drin, haben sie die einzelnen Pakete durchgegangen. Ja. Das war tatsächlich das erste Mal, wo ich wieder verstanden habe, okay, das macht's jetzt gerade. Und es gab einen, gibt relativ regelmäßig auf Kotaku-Artikel dazu. Jetzt gerade erst erst gab es einen neuen Artikel dazu, wo sie darüber berichtet haben, wie irgendwie 80% der Modi tot sind. Einfach weil die keiner spielt, die nicht mehr unterstützt werden, aber weil diese Infrastruktur so die Hölle ist, sind die trotzdem noch irgendwie auswählbar und dann landest du in toten Lobbys. Das klingt einfach alles für mich wie so ein 2003 entwickelte Mod für ein richtiges Videospiel, nur dass das irgendwie von Rockstar selbst alles gemacht wurde und das finde ich einfach. Ja, das finde ich nicht gut, muss ich ehrlich sagen.
Nee, wir sind ja beide sowieso mehr dann Fans von Singleplayer-Erweiterungen. Ja. Und Red Dead Redemption ist ja so faszinierend. Hat ja auch Online-Modus gehabt, schon einen involvierteren als der von GTA 4 noch war, der ja auch schon einen hatte, was ja auch schon was ganz Neues. Bei dem es, glaube ich, auch so ein paar Updates gab, aber trotzdem war Undead Nightmare so nochmal so ein richtig großes Singleplayer-Ding. So eine totale Side-Story, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
Den Multiplayer von GTA 4 habe ich ja damals mega viel gespielt, haben wir schon mal drüber geredet. Der von Red Dead Redemption hat bei mir nie funktioniert. Nie. Also ich habe das wirklich jahrelang probiert, weil ich habe den, also nie ist übertrieben. Selten habe ich da mal Spiele gefunden, aber es hat nie zuverlässig geklappt, dass ich in Spiele reingekommen bin mit mehreren Spielern und dann auch irgendwie Matches starten konnte, sondern es war immer so ein Crapshoot. Das hat mich tatsächlich immer ziemlich geärgert. Und dann kam halt GTA 5, was ebenfalls so ein Crapshoot ist online. Deswegen bin ich auch sehr, sehr skeptisch bei Red Dead Redemption 2 auf den Online-Modus bezogen. Naja, man darf hoffen, dass sie gelernt haben.
Erstmal Hauptspiel abwarten.
Ja.
Nintendo haben ja ganz lange fast gar nichts zu tun gehabt mit dieser ganzen DLC-Nummer, weil ja auch die Online-Systeme bei Nintendo hat ja immer eine Weile gedauert, bis das mal so in Fahrt kam. Dann gibt es so Sachen wie halt Super Smash Bros., was so diese typische Charakternummer ist, Charakter-Updates und so. Und ich finde, die machen das auch sehr gut, weil die Charaktere super interessant sind und die von Detailverliebtheit nur so strotzen, wenn du dir irgendwie Cloud holst und du kriegst die Stage noch dazu. Und die Stage, da sind ja alle Summons irgendwie mit drin und das ist mega spektakulär. Mhm. Und Cloud macht super viel Spaß. Solche Sachen finde ich cool. Aber dann haben sie auch so Sachen gemacht, wie zum Beispiel zu New Super Mario Bros. U. Dann das Add-on gemacht im Year of Luigi. War das größte Spiel von Luigi, glaube ich, dieses Add-on.
Das hieß dann New Super Luigi U.
Genau.
Mit dem Brost Luigi durchgeschnitten.
Gibt es allerdings auch als Standalone-Titel, also ist gar nicht mal zwingend ein DLC. Aber das war im Wesentlichen das interessantere Spiel als das Hauptspiel, weil es den Schwierigkeitsgrad extrem nach oben gedreht hat. Das war so eines der ersten Male, wo ich gemerkt habe, oh, in Mario können einem ja auch die Leben ausgehen, was eigentlich nicht passiert in diesen Spielen, zumindest heute nicht mehr. Und das hat nochmal Spaß gemacht, auch wenn es halt von den Assets her genau das benutzt hat, was das Hauptspiel benutzt hat. Und dann hast du halt Luigi gespielt, der sich ein bisschen anders gesteuert hat. Aber das fand ich auch okay. So.
Habe ich leider selbst nie gespielt. Ich weiß nie, ob ich jeden 80 Level oder so. Ich weiß nie, ob ich jeden Nintendo DLC gespielt habe. Ich meine, es gibt jetzt ja auch nicht so viele.
Genau, es gibt aber von dem, was mir zumindest gerade so einfällt, sind sie immer relativ beliebt. Bei Hyrule Warriors gab es ja auch ganz viel DLC, wo die Leute auch sagen, das wird so viel umfangreicher und cooler, das Spiel, was sowieso schon umfangreich und cool ist, wo die Leute Fans von sind, weil da neue Charaktere dazu kommen, ist jetzt alles mit drin, dann in der Switch-Version. Da kriegt man dann dieses vollständige Paket Mario Kart, diese Cups, die dazu kamen, stimmt, die sind großartig gewesen. Es ist jetzt auch alles drin in der Switch-Version. Also
die Mercedes-Autos.
Ja, oder dieses scheiß Switch-Shirt für Breath of the Wild. Das ist so schlecht. Es gibt dieses rote Switch-Shirt, ein T-Shirt, ein normales, was Link tragen kann.
Okay.
Das war, glaube ich.
Kauft man sich, oder was?
Nee, ich glaube, das war ein Pre-Order-Bonus. Es war irgend so ein Ding, wo sich Leute das gekauft haben und gesagt haben, ich will das aber nicht. Aber du hast es dann halt gehabt und es war, glaube ich, in irgendeiner Truhe drin und du wusstest nicht so richtig, in welcher. Das heißt, du konntest es auch nicht
vorher
haben.
Nachgucken, welche Truhe das ist.
Welche Truhe ich nicht öffnen darf.
Das muss ich übrigens mal, das habe ich mir gar nicht auf der Liste aufgeschrieben, aber Zelda ist für mich ein Beispiel für nicht guten DLC bei Breath of the Wild gewesen. Jetzt, den zweiten DLC habe ich tatsächlich mir gekauft. Beide. Und dann, Ballad of Champions habe ich ja Interesse dran, aber ich habe den über 5 Minuten hinaus nie gespielt, weil du, um diese neuen Schreine zu. Also erstmal das grundsätzliche Konzept davon, dass du in die gleiche Welt neue Schreine reinmachst, finde ich, ist eine falsche Herangehensart, weil die Entdeckung ist das, wofür, die ungezwungene Entdeckung ist das, was es für mich ausgemacht hat, nicht das, geh mal dahin und dann finde ich das. Und genau das macht das nämlich, da wirst du für die Hauptquest am Anfang zu so einem Schrein geleitet, wo dann 3 Bilder hängen und anhand dieser Bilder musst du herausfinden, wo die Schreine sind. Und also diese Sidequests gibt es ja auch schon in Breath of the Wild selbst, wo du dann Bilder siehst und die dann finden musst. Aber das macht mir halt null Spaß, anhand dieser Bilder jetzt irgendwie rauszufinden, wo das ist. Das heißt, da hätte ich dann irgendwie per Google nachgucken müssen, wo die jetzt sind. Da hatte ich in der Sekunde keine Lust drauf. Und deswegen habe ich seitdem nicht mehr weitergespielt. Das mache ich vielleicht irgendwann mal nach, aber habe ich bis heute noch nicht
gemacht. Ja, die sind generell nicht so wahnsinnig beliebt. Es gibt ja dann noch so ein paar dieser optionalen Sachen, wo du einfach nur einzelne Items kriegst aus der Serie. Das finde ich ganz niedlich, aber es mehr halt auch nicht.
Ja. Ich hätte noch ein ganz, ganz, ganz großartiges Beispiel. Obwohl, nee, gehen wir zuerst, dann haben wir das aus dem Weg, noch ein ganz furchtbares Beispiel. Weil das hatten wir schon am Anfang erwähnt, wo die Enden versteckt sind. Oh. Was hattest du nochmal für ein Beispiel? Du hast ja zwei gesagt.
Bei mir ist es zum einen Prince of Persia und zum anderen
Azura's Wrath. Genau. Ja. Azura's Wrath habe ich auch, Prince of Persia habe ich gar nicht. Also aber auch aus dem Grund tatsächlich. Hast du das gespielt,
dieses DLC-Ende? Das haben
Blödsinn.
Ich weiß, aber irgendwo neulich haben wir uns schon mal darüber unterhalten. Bei Prince of Persia war das Ding, was mich am meisten daran geärgert hat, zumindest damals. Heute ist es die Tatsache, dass sie überhaupt so diese Art von Epilog, wo ich das Gefühl habe, wird mir da das Ende vorenthalten. Mhm. Und du sagst jetzt, ja, nee, das ist nichts, aber
genau, das heißt halt Epilog. Ja nicht, genau. Es hieß Epilog und es endet, also Prince of Persia 2008 reden wir drüber, endet halt mit dem krassen Cliffhanger. Ja. Also wirklich, der letzte Shot ist so, oh, und ja, was passiert jetzt? Und dann gibt es halt einen Epilog, der das zeigt, aber dieser Epilog endet in einem anderen offenen Ende, wo du auch nicht, ich habe kein bisschen mehr das Gefühl bekommen, einen Abschluss zu haben. Ist auch wahnsinnig kurz gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Da fand ich dann so, ja, also das war jetzt vor allen Dingen ein Versagen eures,
dann ist es, finde ich, wenn dann selbst der DLC auch noch scheiße ist. Weil
ja, das weiß ich nicht mehr genau. Also ich glaube, er war relativ kurz. Ich weiß aber nicht mehr, wie er inhaltlich war. Ich weiß aber, ich habe ihn für die Geschichte gekauft, dachte mir so, ja, es hat sich jetzt für die Geschichte
zumindest
nicht
gelohnt. Zumindest auf der Ebene dann enttäuschend. Ja. Aber bei mir, was mich damals so aufgeregt hat, war, ich habe die PC-Version gespielt und diesen DLC gibt es nicht für die PC-Version.
Wow!
Der ist nie erschienen für die PC-Version. Und das war damals so ein Ding, was so in der Schwebe war und dann gab es immer Fragen und dann Community Management hat dann irgendwann, glaube ich, gesagt, nee, gibt keinen Plan zu, das für den PC zu releasen. Und da denke ich mir halt nur so, wie kommt das denn zustande?
Ja. Sie hätten einfach als DLC den Soundtrack anbieten müssen. Den habe ich mir gekauft. Für den gleichen Preis. Besser
den gibt es ja bestimmt für Berat.
Das andere Spiel, was du gerade erwähnt haben, ist Azura's Wrath. Yes. Weil das ist dann wirklich, wenn man das vergleicht mit Prince of Persia, das sind zwei sehr unterschiedliche Ligen. Weil bei Prince of Persia war es so, hier Epilog, ja, aber ach, naja, egal. Bei Azura's Wrath ist es hier das Ende. Also es ist einfach wirklich das Ende. In Azura's Wrath gibt es im Hauptspiel gibt es ein Secret Ending, was du freischalten kannst, wenn du irgendwie überall S-Rankings bekommst. Dieses Secret Ending ist ein Preview auf das richtige Ende, für das du bezahlen musst. Also hier endet es wirklich damit, dass du herausfindest, oh, es ist alles gar nicht so, wie ich dachte. Und wie ist es? Ja, spielen wir den DLC. Also hier wurde schlicht und ergreifend das letzte Kapitel dieser Geschichte nochmal für 7 Euro verkauft.
Wobei ich das, als ich das erste Mal das Hauptspiel durchgespielt habe, das wahrgenommen habe als, ah, okay, da kommt dann das Sequel.
Ganz genau. Das wirkt ja wie ein Cliffhanger für Sequel.
Richtig.
Wenn du dann erfährst, ist es nicht, sondern es ist in diesem Spiel enthalten, aber ich muss 7 Euro bezahlen, dann wird's scheiße.
Ja, hier ist halt wirklich der Punkt, wo man sagt, das muss eigentlich Teil des Spiels sein.
Ja.
Weil so rein qualitativ betrachtet ist das großartig.
Also so gut.
Ja.
So, dieser Endkampf ist so anders als die anderen Endkämpfe vorher und so hervorragend.
Inszeniert auch wieder.
Wirklich. Ja. Und es ist besonders schade, weil auch Azura's Wrath, finde ich, auch sehr gute Beispiele hat für DLC. Ich mag dieses Konzept von diesen Mittelepisoden, die irgendwie 3 Euro gekostet haben oder so, 11.5 und 15.5. Einfach das konzeptuell, dass hier gesagt wird, hier erfährst du noch ein bisschen, was zwischendurch passiert ist und dann auch noch in einem neuen Zeichenstil. Das fand ich cool. Hm. Ich fand die Umsetzung, das war ein bisschen zu kurz und war spielerisch.
Es gab auch den Street Fighter DLC, ne?
In der Prinzip, genau.
Evil Ryu dazu
kam. Ganz genau. Und dann gab es aber die Lost Episodes mit eine mit Akuma und einer mit Ryu.
Ja, stimmt.
Und das ist
die
halt
ich auch beide
super cool. Das war halt nicht einfach nur die Charaktere, sondern dort auch noch so ein bisschen oberflächliche Geschichte drumherum. Das hat dann irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert oder so. Aber das ist einfach konzeptuell wahnsinnig cool, dass ich auf dem Mond gegen irgendwie Akuma gekämpft habe und das tatsächlich ein Story-Konzept bekommen hat. Dann hattest du so das Interface von den Street Fighter-Spielen.
Ja, stimmt.
Das war echt cool. Und dann hattest du im Vergleich dazu diesen echt schlechten DLC, der besonders dadurch so schlecht war, weil er so gut war mit dem,
ja, es ist absolut. Er hätte einfach 4. Teil des Hauptspiels sein müssen.
Ja.
Also das ist so. Wo ich aber auch nicht weiß, ist der dann tatsächlich erst später fertig geworden oder so? Also war da Termindruck dahinter?
Es ist halt genau in dieser Zeit rausgekommen bei. Also ich glaube nicht, dass er fertig war zum Zeitpunkt, aber ist es halt in dieser Zeit erschienen, wo Capcom auch mal das mit Street Fighter X Tekken gemacht hat, ne, wo sie alle Charaktere auf der Disc hatten und sie dann Geld für die bezahlen musste und so.
Ja, es war voll die Zeit. Capcom war ja dann dort Publisher, weil der Entwickler ist doch
CyberConnect 2.
CyberConnect, ja,
genau.
Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, weil CyberConnect immer mit Bandai Namco
zusammenarbeitet. Haben jetzt übrigens, müssen wir uns mal für den Podcast merken, haben drei neue Spiele angekündigt. CyberConnect 2.
Ich noch nicht mitbekommen.
Kommen wir dann zu.
Okay.
Ich habe aber noch zwei richtig großartige Spiele, zu denen ich zu einem zumindest jetzt kommen würde, wo ich dann dir nochmal überlassen würde.
Könnt ihr mir vorstellen, also ich habe auch noch welche, die
Dann sag du, vielleicht meinen wir das Gleiche.
Fängt es mit H an?
Nein.
Oh.
Spiele mit H. Lass mich
überlegen. Oh, hast du nichts mit H?
Hill. Silent Hill. H. Nee, habe ich nicht.
Das finde ich interessant.
Halo.
Nein, Half-Life.
Half-Life.
Episode 2.
Ach so.
Das ist ein DLC.
Das habe ich nicht als DLC im Kopf, weil ich mir die Packung gekauft habe.
Ja, ich habe es als DLC gespielt.
Ist es die
Episode 1?
Runterladen?
Ja, natürlich.
Nee, aber es sind ja eigene Spiele auf Steam.
Ja, aber das ist schon.
Ja, du, das ist natürlich, also das ist natürlich DLC, du hast schon völlig recht. Aber für mich habe ich das immer als so Add-ons erlebt, die natürlich auch nur DLC sind. Also, ja, klar, ich habe da nie drüber nachgedacht. Mhm. Wenn ich drüber nachdenken würde, ist Episode 2 einer der besten DLCs aller Zeiten.
Ja, ich habe das als DLC erlebt.
Episode 2 ist womöglich besser als Half-Life 2. Und das ist ein größeres Kompliment kann ich nicht geben. Und um das definitiv sagen zu müssen, müsste ich das beides
nochmal spielen. Ja.
Aber ich weiß nur, dass ich Episode 2 gespielt habe und mir so ganze Zeit dachte, Alter, holy shit, die Ideen, oh mein Gott, die Ideen, genau. Oh, dieses Ende, Episode 3 wird so krass, Alter. Und dann habe ich 3 Jahre lang Alter gesagt und dann wurde ich irgendwie leiser und trauriger.
Ich finde es so interessant, dieses Tidbit, dass Arcane zwischenzeitlich mal an Episode 3 beteiligt waren. Ja. Das hätte ich sehr gerne gespielt.
Wenn ich mir deiner Storytelling von Arcane vorstelle.
Ja gut, aber das ist ja bei Half-Life sowieso ein bisschen zurückgefahren, zumindest in der Präsentation. Aber die Story wäre ja wahrscheinlich trotzdem von Laidlaw geschrieben worden.
Ah, okay. Ja, dann das wäre natürlich dann gut gewesen. Übrigens, Mark Laidlaw, Mike oder Mark? Verdammt! Wir sagen Laidlaw. Wir sagen einfach Laidlaw. Der ist mir gerade über den Weg gelaufen. Nicht privat, sondern im Internet.
Ich sagen.
Weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe nach Themen gegoogelt. Also ich habe nicht gegoogelt, Thema für Hooked FM, sondern ich bin einfach so ein paar Videospiel-Webseiten durchgegangen, habe mal geguckt, was gerade aktuell Thema ist, ob von da aus ich auf irgendwas komme. Und da bin ich dann auf irgendeine Seite oder ein Thread auf Reset Era so gestoßen oder auf NeoGAF von früher, ich weiß es gar nicht so genau, wo komplett veröffentlichte Pitches von Videospielen angeboten, runterladen konnte. Und da gab es den Businessplan für ein Spiel. Und der Laidlaw von Valve hat mal den ursprünglichen Game-Pitch von Hideo Kojima für Metal Gear Solid 2 komplett übersetzt.
Oh.
Mit einem kurzen Foreword von Laidlaw selbst. Zu dem Zeitpunkt, als Metal Gear Solid 2 noch Metal Gear Solid 3 hieß. Weil das hat ja drei Striche quasi für die Towers in Manhattan. Und da erklärt er, wieso er das machen will. Und da hast du den kompletten ursprünglichen Plan, wo sie halt gekämpft haben in Manhattan selbst, bevor das ja alles rausgeschnitten wurde wegen den Terrorangriffen an 9/11. Aber so, das fand ich wahnsinnig interessant. Nur weil du gerade Laidlaw sagst, fand ich super lustig, dass er das übersetzt hat.
Wusste ich auch nicht, dass er überhaupt da scheinbar Japanisch kennt.
Ja, vielleicht, ey, komm, Laidlaw, geh doch mal zu Kojima Productions, das wäre doch was. Cooles Half-Life 2 Cameo-Ding in der Ding. Weil Valve merkt davon nichts, die spielen keine Videospiele. Das könnt ihr einfach mal machen.
Du wolltest ja eigentlich gerade zu einem Spiel kommen, aber nur, weil ich es auch nur kurz erwähnen
möchte
und ich gerade schon Arcane erwähnt habe. Der Dishonored-DLC ist auch richtig gut. Knife of Dunwall
und
The Brickmore Witches für das erste Dishonored sind richtig gute DLCs. Die habe ich erst kurz vor dem zweiten Teil nachgeholt und war richtig überrascht, dass die, auch was Geschichten erzählen angeht, noch mal deutlich besser sind als das Hauptspiel selbst.
Mhm. Habe ich dann leider, also wollte ich mal nachholen, aber war dann leider ein bisschen zu spät für mich. Ja.
Und Death of the Outsider soll auch richtig gut sein, habe ich noch nicht gespielt.
Okay. Bioshock Infinite ist das Spiel, was ich meinte.
Das ist den ich selbst nur mal angespielt habe.
Oh, das, wow, oh, puh, das würde ich dir sehr empfehlen, das mal nachzuholen. Denn Burial at Sea würde ich ebenfalls gemeinsam mit sowas wie Old Hunters und Episode 2 zumindest in dem Gespräch sehen wollen für die besten DLCs aller Zeiten. Das ist zusammen so ein 5- bis 6-stündiger quasi Epilog, der aber auch ein eigenes Bioshock-Spiel sein könnte. Der könnte wirklich Bioshock, dieses Spiel könnte selbst einfach Bioshock 3 heißen, bringt Bioshock 1 und 2 zusammen zu einer Erfahrung und erweitert diese Geschichte dann auf eine Art und Weise, die ich sehr, 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 sehr großartig fand. Ist aber auch so ein, schafft diese schmale Gratwanderung perfekt, dass du sagst, okay, dass ich das jetzt gespielt habe, hat mir wirklich mehr über diese Welt irgendwie erzählt. Ich habe einen neuen Abschluss gefunden für diese Welt. Ich persönlich bin mir gar nicht so sicher, ob ich den Abschluss so geil finde oder ob ich den von Infinite nicht sogar ein bisschen befriedigender fand. Aber nichtsdestotrotz fand ich einfach diese Idee, wie sie hier geschichtlich Bioshock und Bioshock Infinite zusammengebracht haben, absolut genial. Und dass es quasi so eine direkte Fortsetzung von Bioshock noch wurde, finde ich wirklich, wirklich großartig. Das muss man spielen, wenn man Bioshock mag. Ich liebe dieses Spiel.
Ich weiß noch gar nicht, wie der an mir so vorbeigegangen ist, ehrlich gesagt.
Also gerade Part 2 macht dann so viele geschichtliche Dinge, wo du so, Alter, ihr
dann wahrscheinlich der Abstand
cleveren Boys.
Zum Release selbst. Minerva Stan ist ja auch sehr beliebt, ne?
Genau, das habe ich ebenfalls mit aufgeschrieben, mit einem Fragezeichen. Habe ich selber tatsächlich auch nie gespielt.
Ich habe Bioshock 2 habe ich einfach nie durchgespielt.
Oh, ich schon. Hat mir auch super gefallen. Ich habe immer so das Gefühl, es ist so ein bisschen das New Vegas der Bioshock-Reihe. Es ist nicht Teil der Hauptreihe, aber ist halt anders geschrieben, aber auch sehr gut geschrieben. Mhm. Und Minerva Stan ist ja so ein bisschen, gilt ja als das perfekte Beispiel dafür. Geschrieben von Steve Gaynor, heutiger Fulbright-Gründer, der Macher von Gun Home und Tacoma. Und erzählt halt wirklich eine komplett eigenständige Geschichte. Und ich weiß noch, ich habe mir das vor gar nicht allzu langer Zeit, vor 3 Jahren oder 2 Jahren oder sowas, auf der 360 mal gekauft, den DLC. Mhm. Und habe den leider dann nie gespielt. Nee, der wird bei den Remakes nicht drin sein, ne? Auf der One und PC. Die haben ja eine Collection rausgebracht.
Oh, keine Ahnung.
Müsste ich eigentlich, habe ich nie drüber nachgedacht, aber ich glaube nicht, dass sie bei sind. Muss ich mal nachschauen, weil so eine 2-3 Stunden Kurzgeschichte, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, ob es dann doch 5-6 Stunden dauert, aber eine von Steve Gaynor geschriebene Kurzgeschichte im Bioshock-Universum. Da geht es ja irgendwie auch um eine KI, die irgendwie sich selbst findet. Finde ich wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Schwierig wäre da, glaube ich, nur aus dem Nichts in die Steuerung von Bioshock 2 und das Gameplay von Bioshock 2 wieder einzusteigen. Weil das da heute schon ein bisschen schwierig. Also ich habe Bioshock 1 nochmal so 4-5 Stunden gespielt, als die Collection rauskam. Da dachte ich mir auch so, oh wei, oh wei.
Ja, macht nicht mehr so
wirklich viel Spaß. Dachte mir, Robin, du hattest recht gehabt, du hättest dem damals ruhig keine 94% geben müssen in deinem Hobby-Tests, weil die alle unter Druck gesetzt haben.
Peer Pressure.
Ja, wirklich.
Ich habe bei 2 Sachen noch, beziehungsweise Fragezeichen ist eigentlich übertrieben, aber eins habe ich halt einmal nicht gespielt, nämlich The Last of Us Left Behind.
Achso, au. Oh.
Das soll ja großartig sein.
Ebenfalls einer für. Ja. Wir auch noch. Also das würde ich dir auch sehr empfehlen, das kannst du auch unabhängig von Last of Us spielen. Da bin ich immer noch ein bisschen überrascht, dass sie das nicht als eigenständiges Spiel einfach herausgebracht haben, so Lost Legacy-mäßig. Ist natürlich nicht so lang wie Lost Legacy und auch spielerisch nicht so komplett, ausgebaut, aber es ist halt wirklich so ein Narrative-Game à la Edith Finch im Universum von Last of Us mit einigen der besten Dialogen, die du im AAA-Bereich jemals hören wirst, mit einer Beziehung zwischen 2 Figuren, die in so kurzer Zeit so unglaublich dir nahe geht. Also sensationell, ganz, ganz großartig. Und einige der besten Spielemomente, die es in diesem Jahr gab, wenn sie zum Beispiel an einem Arcade-Automaten, an einem kaputten Arcade-Automaten spielen wollen, wie sie das dann darstellen, das ist so eine 10-Minuten-Sequenz oder so, das ist sensationell, würde ich dir auch. Also wir haben ja das Remaster auch irgendwo, glaube ich,
genau, irgendwo rumfliegen. Genau, die liegt bei dir gerade.
Würde ich vielleicht nochmal mitbringen, da ist das ja enthalten, möchte ich dir ganz ausdrücklich empfehlen.
Mein ursprünglicher Plan war halt die ganze Zeit mal dieses Remaster-Ding mit Dani zu spielen, weil sie Last of Us selbst nie erlebt hat. Dazu ist es halt bisher einfach nie gekommen, weil da hätte ich dann gesagt, da kann man dann Left Behind mit reinpacken.
Ja.
Aber ich glaube, ich hol's einfach mal so nach.
Ich versuche dran zu denken, das dir mitzubringen.
Das andere, weil da weiß ich gar nicht, was eigentlich der DLC war, ist Dragon's Dogma Dark Arisen. Dark Arisen ist doch mal DLC gewesen, oder nicht? Den man sich als Update geholt hat für das normale Dragon's Dogma.
Ich war das nicht weiß so? Gar nicht.
Und das war dann diese extra Insel, wo man irgendwie.
Ja, genau, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das als DLC angeboten wurde oder nur als verpackte neue Version. Das weiß ich einfach nicht. Aber das war auch ein DLC. Also, es war ein super weirder DLC, weil er ist halt einfach A, unfassbar, unfassbar bockschwer. Also was du dafür absolute Arschloch. Ich habe den auch nie, ich weiß gar nicht, ob man den durchspielen kann oder ob es das so ein Endlos-Ding ist, aber ich habe es nie durchgespielt. Obwohl ich habe, weiß nicht, 200 Stunden in Dragon's Dogma verbracht oder so. Mhm. Und selbst da haben diese Viecher teilweise mit mir den Boden aufgewischt. Und dann, das war auch so komisch versteckt, abseits vom Schuss und so komisch ins Spiel integriert. Und es hat den besten Theme-Song aus dem Hauptmenü entfernt, wo ich bis heute angepisst bin, was unentschuldbar ist. Ja, komisch, das war ein komischer DLC tatsächlich. Nicht so gut wie das Hauptspiel.
Was ist denn jetzt der eine, den du eigentlich nennen wolltest?
Dieser gute? Das war Bioshock.
Das war Bioshock?
Das war Bioshock, okay, genau.
Gut, dann waren wir ja da schon.
Ja.
Stimmt. Da hatte ich jetzt schon wieder verwechselt. Ich habe noch zwei Sachen zu stehen und dann ist bei mir zumindest alles fertig. Das eine ist Diablo 3 Reaper of Souls.
Ah, ja.
Also ich bin ja jemand, der schon das Ursprungs-Diablo 3 trotz aller seiner Fehler super, super gern gespielt hat. Und nachdem das dann gefixt wurde mit dem Loot und dem ganzen System und dem Auktionshaus und dann noch Reaper of Souls kam, das Add-on, was dann eine neue Klasse hinzugefügt hat und dieses neue Gebiet und den neuen Bösewicht, da wurde das nochmal zu so einem runden Paket und das jetzt ja nochmal weiter geupdatet wurde, also heute ist es ja nochmal ein bisschen anders, als es zum Zeitpunkt des Releases von Reaper of Souls war und das hat auch den Konsolen-Release gekennzeichnet und mir macht das Spiel ja sowohl auf PC als auch auf Konsole mega viel Spaß. Ich habe das ja auf beiden Plattformen dutzende Stunden gespielt, also meine Gesamtspielzeit von Diablo 3 ist auch im dreistelligen Bereich, was für die richtigen Hardcore-Spieler immer noch wenig ist, weil ich kenne, habe mehrere Leute in der Freundesliste, die haben im vierstelligen Bereich ihre Spielzahlen und das auf einzelnen Charakteren, wo ich mir halt so denke, nee, so lange kann ich dieses Spiel auch nicht grinden. Also da fehlt mir dann auch irgendwann die Motivation. Aber generell ist Reaper of Souls ein richtig, richtig tolles Add-on.
Ja, die Konsolenversion war ja dann auch, wo ich zumindest das mehr nachempfinden konnte. Weil da habe ich ja auch durchgespielt, Diablo 3. Bei Reaper of Souls bin ich ja nicht mehr durchgekommen, weil ich dann wiederum doch ein bisschen zu sehr mir das gleichförmig war. Aber muss man auch nochmal wirklich ausdrücklich empfehlen, wer Diablo 3 immer mal spielen wollte, irgendwie keinen PC hat, die Konsolenversion. Man kann argumentieren, dass es die bessere Version ist. Es ist sehr subjektiv. Also ich würde sagen, es gibt nicht die, also wenn du Hardcore spielen willst, dann ist die PC-Version natürlich besser, weil du es einfacher kontrollieren kannst und schneller kontrollieren kannst. Aber das vom Game-Feel her kann man, glaube ich, diskutieren. Da mag ich sehr diesen direkten Action-Gedanken
bei mir ist das total stimmungsabhängig, weil mal habe ich mehr Bock auf das eine und mal auf das andere. Ich finde total beeindruckend, wie anders sich die anfühlen.
Ja, ich mag total den Gedanken, dass du so Diablo 3 spielst. Ich würde gerade gerne aufs andere spielen. Dann geht es ja
Diablo 3. Ja, weil auch durch den Ausweichmove und so, es fühlt sich halt alles dann direkter an, logischerweise. Ja, ja, und das gibt es ja auch für PS4 und für Xbox One und läuft bei beiden in 4K. Was sehr cool ist.
Zumindest eine Erwähnung wert, auch wenn man da jetzt nicht groß drüber reden will, ist Blood Dragon. Muss man, glaube ich, zumindest mal erwähnen, weil das auch auch so eine neue Art des DLCs war, weil es einfach so alles über den Haufen geworfen hat, thematisch, wofür das Hauptspiel stand, weil selbst wenn du jetzt sowas wie GTA anguckst, sind ja auch völlig andere Geschichten, aber das ist alles noch GTA, so hier, das ist, GTA steht für diese Art von Geschichte, hier bekommst du sie, Penis.
Ja.
Blood Dragon, das ist einfach etwas dafür, du hast nie daran gedacht, dass Far Cry so etwas sein könnte, dass ich Far Cry selbst nicht ernst nehmen würde und deswegen war das sehr cool. Es war im Endeffekt war es ein glorifizierter Reskin, aber ein so hervorragender Reskin, der so eine tolle Geschichte erzählt hat. Also die Geschichte war sehr simpel und blöd, aber super erzählt. Tolle Musik dabei gehabt, einen wahnsinnig interessanten Grafikstil, den man so gar nicht so oft noch gesehen hat, tatsächlich. Super, super tolles Ding. Umso enttäuschender eigentlich, dass so mit Far Cry 4 kam, dann haben sie es so ein bisschen versucht mit, wir haben jetzt die Yetis, aber es war auch sehr halbherzig. Und bei Far Cry 5 bin ich dann mal gespannt, was sie machen. Aber
der ist doch schon bekannt.
Ja.
Es war was mit Aliens oder sowas. Es war was sehr Verrücktes wieder.
Okay.
Ich neulich erst gehört, wo ich auch so dachte, überhaupt nichts von mitbekommen, weil Far Cry 5 ist so, steht so außerhalb der Sachen, die mich so wirklich interessieren, weil ich ja schon Far Cry 4 nicht und Far Cry 3 kaum gespielt habe.
Das ist lustig, weil mich interessiert eher nicht, weil ich Far Cry 3 und weil ich Far Cry 4 und weil ich Far Cry Primal gespielt habe. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe jetzt das gleiche Spiel schon dreimal gespielt. Muss ich es ein viertes Mal spielen? Die Antwort ist vermutlich ja, aber ich bin mir dann noch nicht so ganz sicher drüber.
Wobei mir fällt ein, Far Cry 4 habe ich auch angespielt. Aber ich weiß nicht, was das bei den Spielen ist. Die langweilen mich extrem schnell.
Ja, das ist halt das ultimative Map-Game.
Ja.
Also es gibt kein krasseres Map-Game als Far Cry. Muss man halt sehen, wie die neue Version davon aussieht. Ich finde immer noch bis heute, also ich möchte mich eigentlich mehr über dieses Spiel lustig machen, als ernst nehmen, weil sie einfach Sie haben einfach so Schiss, politisch zu sein. Sie wollten dieses total übertriebene, satirische lololololol, wir können uns, ohne für irgendwas zu stehen, einfach drüber lustig machen. Und versehentlich haben sie jetzt was wahnsinnig aktuell Politisches gemacht mit so extremistischen christlichen Amerikanern. Und das ist halt sehr aktuell und das wollten sie aber nicht. Und sie trauen sich halt überhaupt gar nicht, da so wirklich drauf einzusteigen. Und also man merkt halt, wie das so das komplette Gegenteil zu Wolfenstein ist. Die so versehentlich in diese Situation reingerutscht sind, wo sie gesagt haben, nee, wir haben einfach Nazis genommen, weil die will halt jeder töten, ist doch gut. Und dann, oh, schade, es ist doch politisch. Ja, dann steigen wir einfach voll drauf ein in unser Marketing. Und Far Cry sagt halt so, ja, nee, ist nur lustig, hallo.
Ich bin sehr gespannt auf die Artikel und Videos, die dazu entstehen werden zu
ja,
dem Thema.
Ich rechne mit dem Allerschlimmsten.
Ja, kann man, glaube ich, auch mit einer gewissen Grundlage ja. bei Ubisoft. Ja. Ich habe noch The Witcher 3 auf der Liste, weil die mit Heart of Stone und Blood and Wine zwei der besten DLCs, also die für mich sind auch bei den besten überhaupt dabei. Heart of Stone erzählt die vermutlich kompakteste und beste Geschichte, die man so im Witcher-Universum erzählt bekommt.
Das will ich immer noch, ich habe diese Welt und ich habe es noch nicht gespielt.
Blood and Wine ist ja dann das, was wieder ein bisschen offener wird, ne? Also wo du auch wirklich ein neues Gebiet hast. Heart of Stone findet ja in der bekannten Welt statt.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Was?
Das Heart of Stone kein neues Gebiet?
Nee, genau. Also du hast so neue Orte, wo sie was Neues designt haben, aber es findet trotzdem alles in der
Welt statt. Das heißt ja, dass ich das dann relativ linear durchspielen könnte eigentlich.
Ja, ja, also Heart of Stone geht, glaube ich, so, aber auch schon so 7 Stunden oder sowas.
Ja, aber das ist gut.
Schon ein bisschen.
Das ist ja genau das, was ich, das ist das Witcher 3, was ich gerne gehabt hätte.
Genau, also ich glaube, Heart of Stone könnte für dich zumindest genau das dann sein, weil das ist ein lineares Spiel. Du bist zwar immer in der offenen Welt unterwegs, ne?
Ja, ja.
Aber kannst jetzt straight zum nächsten Ziel gehen.
Game of the Year 2018.
Ich sag's und man kann es auch, also es ist ja integriert ins Hauptspiel, wo du ein bestimmtes Level brauchst, um zu spielen. Aber es gibt ja auch das separate, erstell dir einen Geralt, der dann alles kann. Blood and Wine ist ja dann das 20-Stunden-Ding, was dann nochmal, oder länger teilweise sogar, was dann nochmal eine wirklich eigene große Welt macht. Mhm. Aber das macht auch so ein paar coole Sachen, auch hat ein paar so gute audiovisuelle Ideen und Throwbacks an die vorherigen Teile und dann auch noch so einen wunderschönen Abschluss für diesen Charakter. Da bin ich so nochmal drin aufgegangen und da merkt man nochmal, ich habe zumindest gemerkt, warum ich diese Reihe so mag.
Die spielen aber zeitlich nicht nach dem Hauptspiel,
doch.
Oder? Echt?
Ja, ja.
Oh.
Also Blood and Wine auf jeden Fall. Heart of Stone weiß ich gerade
gar nicht. Okay, aber allein das finde ich interessant, dass es da eine Fortsetzung gab, weil das ja schon ein sehr abgeschlossenes, also es gab natürlich 17 verschiedene Enden, aber zumindest das, was ich hatte, wirkte dann sehr so, ja, hier und dann war vorbei. Ja, ich glaube, irgendwann muss ich da schon nochmal vielleicht einen Blick reinwerfen. Ich habe noch ein Spiel auf meiner Liste stehen, wo du, glaube ich, also ich weiß nicht, ob du es auf deiner Liste stehen hast, aber ich weiß, dass du den auch mochtest, nämlich den Season Pass und den DLC zu Resident Evil 7.
Ach so, ja,
den wollte ich nochmal erwähnen, dass das ganz aktuell ist.
Ah, vollkommen.
Ja. Der ist aus vielen, also das hätte so ein Mass Effect-Ding sein können, wo es all over the place ist und es ist auch thematisch ist es auch all over the place, weil du hattest zunächst diese Band-Tape-Volumes oder so hieß das, was halt zwei Minispielsammlungen waren im Grunde, wo du einmal, hier hast du einen Escape Room, den habe ich tatsächlich auch selbst durchgespielt, den fand ich super cool. Also ja, einfach, war ein bisschen frustrierend auch, weil du einfach feststecken konntest, aber war trotzdem cool. Und dann hast du aber auch, jetzt hast du hier ein Pokerspiel und ich weiß gar nicht, ob ich mehr noch gespielt habe selbst.
Ja, oder Blackjack war es, glaube ich.
Oder Blackjack,
irgendwie sowas, ja, so ein Torture-Blackjack. Das fand ich aber nicht so toll. Aber was sehr viel Spaß gemacht hat, war dieses Geburtstagsding, wo der Vater gespielt. Geburtstag hat und du musst dann da, ist ja einfach nur so ein Survival, oder nee, Survival nicht, aber ja, ich weiß gar nicht, als was ich es bezeichnen würde. Auf jeden Fall halt so ein Trial-Ding, wo du auf Zeit spielst und versuchst, eine gute Performance einzumachen. Aber es hat halt so schön mit der Stimmung des Spiels gespielt, weil da ja wirklich die Partyhüter auf hatten und in Konfetti explodiert sind. Und das finde ich dann irgendwie super erfrischend, das nach diesem sich sehr ernst nehmenden Spiel zu zocken.
Hast du diesen Daughters-Part mal gespielt?
Der ist ja doch, den habe ich auch gespielt, ja.
Ist der nicht irgendwie echt Kanon-Story?
Genau, der zeigt ja so ein bisschen, was vorher passiert ist.
Oh, den hätte ich eigentlich mal spielen sollen, das hört sich interessant an.
Ja, ist auch interessant, ist nicht sonderlich komplex.
Ja, klar, das sind ja alles immer so wahrscheinlich halbe, dreiviertel Stunde. Ja, ne?
Genau.
Also das kam dann raus. Aber dann kam der am gleichen Tag sowohl der kostenlose DLC mit Not a Hero raus und der kostenpflichtige große Story-DLC mit so End of Zoe. Ich weiß nicht, ich will sie immer End of Hero und Not a Zoe nennen.
Zoe ist schön.
End of Zoe ist irgendwie auch ein cooler japanischer Name. Klingt irgendwie super. Also ich mochte schon diese ersten beiden Kollektionen, obwohl ich einen Großteil davon nicht gespielt habe, einfach als Idee. Hier haben wir ein paar Ideen, lass sie einfach mal umsetzen. Dann dieser kostenlose DLC war, ja, ne, war okay, weil wenn das jetzt der kostenpflichtige DLC gewesen wäre, wäre meine Meinung dazu sehr viel negativer. Aber so haben sie sich halt gedacht, lass mal gucken, wie sich das eine coole Schrotflinte im Spiel anfühlt. Die Antwort ist ja nicht so mega geil, weil das Ballern einfach nicht so toll ist in Resident Evil 7. Aber dann haben sie halt noch Not a Zero. Und Not a Zoe ist halt wirklich phänomenal in seiner Andersartigkeit. Auch jetzt nicht so mega lang, dauert so 1,5 Stunden, habe ich glaube ich im Kopf. Hat auch geschichtlich sehr wenig Relevanz. Also da passiert im Endeffekt genau das, was du dir denkst, was da passiert. Und dann die große Geschichte ist da keinen Zentimeter weiter als davor. Aber du rennst halt einfach mit einem verrückten Redneck durch die Sümpfe und schlägst die Viecher tot, gegen die du vorher 17 Kugeln reinjagen musstest, um sie umzubringen. Während er sich das alles nicht so ernst nimmt und nur dumme Sprüche klopft. Das ist halt einfach cool. Also das mochte ich sehr.
Das ist der eine, den ich wirklich noch gar nicht gespielt habe.
Ach, den hast du gar nicht gespielt?
Da freue ich mich noch, weil den in VR zu spielen ist bestimmt sehr, sehr lustig.
Ja, kann ich mir auch sehr vorstellen.
Weil schon das Hauptspiel durch VR nochmal so sehr anders wirkte. Mhm. Weil so in diesem, gerade in dieser Haupthalle drin zu stehen, die ja wirklich groß ist, und sich so umzugucken und dann so zu merken, ah, okay, das sind eigentlich die Dimensionen, über die wir hier reden. Mhm. Man kriegt da so ein anderes Gefühl drüber, wenn man das in VR macht. Ja. Und was mir da auch nochmal aufgefallen ist, wie viel Spaß es doch eigentlich macht, ein Spiel wie Resident Evil einfach nochmal zu spielen, wenn man schon weiß, was kommt, wenn man schon weiß, wo man hin muss.
Ohne den Terror.
Ja, so ein bisschen, wobei der immer noch funktioniert, vor allem, wenn du dann halt in VR spielst und die Dinger dir Zentimeter vor deiner Nase sind.
Ja.
Aber trotzdem ist das irgendwie sehr befriedigend, einfach nur da so durchzugehen und schon zu wissen, schon dieses Spiel quasi besiegt zu haben. Mhm. Und dann aber das nochmal zu machen, das ist ja in Souls nicht anders. Ne? Mhm. Die spielt man ja auch gerne nochmal durch. Und ich wusste zumindest bis dahin nicht, dass mir das bei Resident Evil auch so geht.
Apropos Souls, kurz daneben Podcast, die Top 10 schlechtesten Spieler in König aller Zeiten. Platz 1 Dark Souls, das ist jetzt einen Monat fast her, wir haben immer noch keinen einzigen fucking Screenshot von diesen fucking Remasters gesehen.
Stimmt, ja.
Das ist wirklich, jeden Tag wieder stehe ich morgens auf und denke mir, wir leben immer noch in einer Welt, in der dieses Ding angekündigt wurde, verkauft wird für 70 Euro auf Switch, was wahrscheinlich falsch ist, aber trotzdem what the fuck, und es gibt immer noch keinen Screenshot für keine der beiden Versionen.
Halt wahrscheinlich dann aussehen wird, wie halt
Dark Souls. Ja, das wird's genau, ihr hypt das halt ab bis zum nächsten Mal, und dann ist halt einfach, ah, ist ja Screenshot aus dem Steam-Shop des Hauptspiels. Ja. Schade. Naja, Entschuldigung für diesen kurzen
Tantrum. Nee, ist ja richtig. Resident Evil ist, da hast du vollkommen recht, ist ein sehr positives Beispiel dafür, wie man vor allem so ein paar Experimente macht in seinem DLC.
Ja.
Und wie man auch diesen Grat wandert mit hier dieser Sache, dass du mal die Familie kennenlernst, bevor sie zu dem wurde, was sie waren, was nicht notwendig ist für die Hauptstory, aber einfach mal ganz nett.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich hätte fast Hitman dazu gezählt, aber es wäre ein bisschen unfair gewesen.
Das ist wirklich so inhärent im Spielkonzept. Ich weiß nicht, ob das zu klassischen DLC zählt.
Genau, deswegen habe ich dann auch mal nicht dazu gezählt. Ich glaube, also von mir aus wären wir durch. Hast du noch welche?
Nee, und wir haben jetzt garantiert auch welche vergessen, aber.
Ja, na klar, es gab gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es war so die Idee dahinter, dass wir die überlegen, die wir haben für uns persönlich, ich zitiere auf meinem Zettel, am most noteworthy. Halten. Ich habe da gesessen und habe mir kurz überlegt, was ist denn Deutsch für most noteworthy, und dann stand es schon da und jetzt,
Aber es ist halt interessant, weil diese Liste, die ich hier gemacht habe, ist im Wesentlichen eine Liste von, was sind so meine favorisierten Add-ons.
Ja.
Und nur durch die neumodische Technik, die irgendwann in den 2000ern entstanden ist, nennen wir sie DLC, weil man sie halt herunterlädt.
Das weiß ich aber nicht. Also, weil da würde ich dir nicht zustimmen.
Was meinst du? Inwiefern?
Weil genau sowas wie Resident Evil 7 wäre als Add-on nie möglich gewesen.
Nee, da hast du recht. Also es gibt dann diese Ausnahmen, aber bei mir sind zumindest viele dieser Sachen, sind Sachen, die früher im Laden gestanden hätten, wie eben The Ring City hätte problemlos im Laden stehen können, The Old Hunters genauso.
Beziehungsweise es wäre halt Ring City und Ariandel zusammen gewesen wahrscheinlich.
Ja, vermutlich, weil das ja generell eher dann größere Produktionen waren und man sich dann Gedanken machen musste, das muss ja auch gedruckt werden und so, es kostet ja alles Geld. Aber finde ich trotzdem so interessant, weil auch so eine beste Add-on-Diskussion, wenn man da jetzt ein paar Jahre zurückgeht, da würden dann halt noch ganz andere Sachen dazukommen, wie Warcraft 3, Frozen Throne oder sowas.
Das ist das beste Add-on aller Zeiten. Das diskutieren wir ja gar
genau,
nicht.
Genau, was halt.
Das ist das beste Add-on aller Zeiten, Punkt.
Fände ich halt interessant. Oder wobei die Frage muss man sich gar nicht stellen, weil wir wissen, wie es aussehen würde, weil Blizzard das ja mit StarCraft gemacht hat. Es wäre halt einfach ein eigenes Spiel gewesen.
Ja, ja, genau. Ja. Du erwähnst da tatsächlich was, weil ich bin mittlerweile sehr, sehr. Also ich mag DLCs sehr, sehr gerne. Das Konzept von Season Passes und DLC. Von Season Passes nicht. Das Konzept von DLCs ist mir mittlerweile ein sehr, sehr positiv. Dem denke ich sehr positiv gegenüber, weil ich spiele ja auch gerade noch ein bisschen The Hidden Ones, Assassin's Creed Origins nebenbei. Und das ist zum Beispiel ein Ding, das halt auch relativ klein geht, irgendwie 2 Stunden von dem, was ich gehört habe. Spielt 4 Jahre nach der Hauptgeschichte, erzählt es ist nicht ein Epilog, sondern es ist schon eine eigenständige Geschichte, wirkt zumindest bisher so, aber du siehst halt diese Charaktere nochmal, was ist mit denen passiert. Dead Kings von Assassin's Creed Unity, war besser als das Hauptspiel. Ich habe leider den für Syndicate nie gespielt, wo du dann gegen irgendwie Jack the Ripper irgendwie 10 oder 12 Jahre nach den Ereignissen vom Hauptspiel, wo du die wirklich nochmal deutlich älter siehst, diese Hauptcharaktere. All das finde ich großartig.
Bei Black Flag gibt's auch hier den Freedom Cry.
Hervorragend, wird ja auch als eigenständiges Spiel verkauft. Mhm. Ne? Und das sind halt alles so Sachen, die als Add-on, als große, also wirkliche Add-on-Produktion wahrscheinlich nie produziert worden wären. Und das mag ich halt wirklich sehr, sehr gern. Wolfenstein 2 ist auch so ein Beispiel. Ich habe die selbst noch nicht gespielt, aber da kommen ja gerade die DLCs raus und das sind 3 eigenständige Geschichten, wo du an. 2 davon sind schon erschienen, ja.
Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt.
Ich habe es auch nur ganz nebenbei mitbekommen. Das sind halt einfach wirklich 3 eigenständige Geschichten, die eigene Kurzgeschichten erzählen mit anderen Figuren. Und das mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne, dass solche Experimente probiert wurden. Eine von denen ist irgendwie wohl sehr Stealth-lastig und verändert auch seine Stealth-Systeme ein bisschen. Da freue ich mich darauf, da reinzugucken. Und ich freue mich halt auch, dass es daneben die klassischen, wie du sagst, Add-ons gibt. Also da wurde so ein Middle Ground gefunden, wo die haben sich nicht gegenseitig verdrängt, sondern sie ergänzen sich gegenseitig. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Wir haben immer noch unsere schlechten Beispiele, die werden wir auch immer haben, aber ich finde, das sagt sehr wenig über das Konzept des DLCs aus.
Wir sind übrigens gegen Season Passes, weil man da ganz oft, also man kauft etwas, bei dem man nicht weiß, was es ist.
Ja.
In den meisten Fällen.
Und wo ich das Gefühl habe, dass auch die Entwickler es nicht immer wissen. Weil sie haben zwar Pläne dafür, was sie machen wollen, aber wie das jetzt in einem Jahr aussieht, das weißt du einfach nicht.
Also manchmal gibt es das ja, dass sie dann schon einen sehr genauen Plan haben und dir dann sagen, okay, es kommt dann das und das und das.
Aber du weißt einfach nicht, was, also
aber du weißt
Zelda nicht, zum Beispiel, Zelda Season Pass, das ist halt der erste DLC, dann wirklich hauptsächlich eine Quality of Life und Item-Sammlung war, plus Trials und eine zweite
Schwierigkeitsgrad.
Ein Schwierigkeitsgrad, ja. Mhm. Also das würde ich halt exakt wissen wollen vorher. Ich muss deswegen auch sagen, ich habe sehr, sehr wenig Verständnis für die Leute, die sich über Destiny 2 Season Pass aufregen. Es gibt so viele Leute, die ihn gekauft haben, die dann sagen, was ist Curse of Osiris? Ist ja total wenig drin, das ist ja total enttäuschend. Wo ich halt sagen muss, ey Leute, ihr habt das jetzt 2 Jahre durchgemacht, ne? Wenn ihr wirklich nach all der Zeit wieder blind Destiny-Content kauft und da ist es wirklich so, man weiß nichts, man kennt nicht den Namen, man kennt die Inhalte nicht, man weiß einfach nur, dass es 2 Erweiterungen gibt, dann seid ihr einfach selber schuld und da, also kann ich kein Mitleid mit haben. Da kann ich auch Activision nicht böse sein, weil wenn es Millionen von Leute so blind kaufen, so blöd sind, dann
würde ich es auch so machen, leid. Genau,
ja. Bei Destiny 1 total Activisions Schuld. Ihr habt da gab es Versprechungen, konntet es nicht besser wissen. Vielleicht trotzdem nicht Katze im Sack kaufen, aber ich kann verstehen, woher die Erwartungen kommen. Dass ihr es bei Destiny 2 nochmal gemacht habt, selber schuld.
Ja, generell, man kauft halt eine Wundertüte.
Ja, also es ist ein pures Glück. Bei Bioshock Infinite, da war der erste Teil von diesem Season Pass so eine Arena.
Stimmt,
ja. Die fand ich cool. Mir hat die viel Spaß gemacht. Ich hatte ja mehr Spaß mit dem Gameplay von Bioshock Infinite als die meisten anderen. Und ich habe die erst nach Buried at Sea gespielt, weil ich habe immer gehört, wie blöd dieser Arena-DLC sei. Habe den dann Jahre später ausprobiert. Hatte da viel, viel Freude mit tatsächlich. Aber wenn wenn man dann halt den Season Pass kauft von Bioshock, rechnet man, glaube ich, weniger damit, dass dann der erste DLC, der ja, glaube ich, auch ein Jahr lang eigenständig war, weil Buried at Sea ja recht spät rauskam erst,
stimmt,
dann einfach so ein Arena-Ding ist. Naja.
Oh well. Das aber wir hatten noch heute ein paar sehr schöne Beispiele.
Ja, das hat Spaß gemacht. Das war, war ein schönes Thema, fand ich. Vielen Dank fürs Mitmachen, Thomas Golk. Vielen Dank fürs Supporten an all die coolen Boys, Girls und alle anderen, die draußen wie immer zugehört haben. Yes.
Und schreibt uns gerne eure Lieblings-DLCs, weil wir haben bestimmt irgendwas vergessen, wo wir dann sagen, ach stimmt, das ist ja auch großartig, weil so geht's mir so ein bisschen jetzt mit Resident Evil, wo ich so denke, wie konnte das denn jetzt mir entgehen?
Auf jeden Fall, du hast auch so ein, zwei erwähnt, die ich komplett vergessen hatte. Ihr könnt, falls ihr es nicht gesehen habt, noch einen weiteren Podcast anhören, ebenfalls ein Hooked on Topic, der ist am Mittwoch erschienen, wo wir mit Heiko Klinge über Politik in Videospielberichterstattung geredet haben und im Kontext der Debatte über Kingdom Come Deliverance ist auf dem, ihr sollt im gleichen Feed drin sein, wenn ihr euch den mal anguckt, also ist nicht Patreon-exklusiv gewesen.
Genau.
Ich glaube,
das ist im normalen Podcast-Feed.
Ganz genau, im normalen Podcast-Feed erschienen. Ich glaube, das wäre es für heute.
Yes.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.